Ankündigung, den Game Talk gibt es jetzt in drei Versionen. Deluxe, Premium und Essential. Ich würde euch gerne erzählen, was so die Vorteile sind, aber ich habe den Überblick verloren. Viel Spaß mit der Sendung. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe des Game Talks. Fantastisch, weil wir wieder zwei fantastische Leute hier mit dabei haben, unter anderem die gute Esther.
Hallo.
Hallo liebe Esther. Schön, dass du da bist. Für die Leute, die dich nicht kennen, du bist natürlich bei Game 2 am Start als Redakteurin.
Genau.
Und machst diverse Beiträge. Unter anderem warst du bei einem Beitrag dabei, den du jetzt nicht persönlich gemacht hast, aber wo ich dich das letzte Mal gesehen habe, bei Nintendo Switch Sports. Mhm. Das sage ich deswegen, weil wir das heute unter anderem auch hier in der Sendung da haben. Mit der Sendung haben wir auch jemanden da, der hier nicht mehr wegzudenken ist. Natürlich, wie sollte es anders sein? Der gute Gregor. Hallo, Gregor.
Ja, ich repräsentiere alle, die gar keinen Sport machen. Guten Tag, hallo.
Hallo, lieber Gregor. Schön, dass du da bist. Hallo zusammen, wie geht's euch?
Ja, ne, ist entspannt. Dienstagmorgen, wo wir gerade hier sitzen. Wir haben mannigfaltigste News, die wir besprechen können. Ich glaube, ziemlich bunte Spieleauswahl. Deshalb bin ich sehr gespannt auf die Sendung heute.
Yes, ich guck hier gerade auf den Kalender und sehe, wir haben Ende Mai. Ende Mai bedeutet, die Juniwoche, auf die wir die letzten Jahre immer hingearbeitet haben, ist nicht mehr so weit weg.
Ich hab gecheckt, ja, es wäre 9. bis 12. Juni gewesen, die E3. Mhm. Ja, da wirst du doch bestimmt darauf hin, oder?
Ich weiß nicht.
Du weißt gar nicht, wo du hin möchtest, die E3 übrigens auch nicht. Nein, es war für mich zumindest wichtig, weil ich natürlich dieses Jahr gerne wieder einen Future Club machen wollte. Ja. Eigentlich war es ja immer...
Das war ja immer die E3-Geschichte.
Genau,
ne?
Lass mal gucken, wie es bei der E3 vor 20 Jahren aussah. Jetzt weiß ich zumindest, wann die Sendung enden wird. Ne? Aber da bin ich gerade in der Vorbereitung, mich natürlich da auch was vorbereiten. Aber und nicht jetzt zu viel abschweifen, du willst ja noch auf die anderen Themen jetzt hier eingehen. Ich würde es aber wahrscheinlich schon ein bisschen vermissen, diese konzentrierte Woche einfach, wo alles rumort und sich dreht und Trailer rausgehauen werden. Wir werden ja ein bisschen Ersatz haben mit Jobs Gaming.
Summer Game Fest.
Genau, das Summer Game Fest irgendwie verteilt über mal wieder verschiedene Tage. Aber es wird mir wahrscheinlich so ein bisschen abgehen.
Wie sieht's bei dir aus, Esther? Vermisst du die E3? Ich habe die letzten Wochen versucht immer so für mich herauszufinden, okay, hat die E3, war sie jetzt wirklich so geil, wie ich sie in Erinnerung habe?
Also ich muss ja dazu sagen, dass ich ja erst seit der Pandemie irgendwie in die Branche reingekommen bin.
Stimmt.
Das heißt, für mich ist das jetzt zumindest arbeitstechnisch kein Riesenunterschied, weil wir haben dann immer zwar eine Special-Sendung gemacht, aber das war trotzdem immer von hier aus. Und eigentlich war ich in keiner von beiden, also weder letztes Jahr noch vorletztes Jahr, eingespannt. Also das heißt, ich habe es mitbekommen, aber ich hatte noch nicht mehr viel damit.
Aber du hast sie doch als Privatperson zumindest verfolgt, oder nicht?
Tatsächlich, also früher nie viel. Ich war halt auf der Gamescom, aber von der E3 habe ich nie viel mitbekommen irgendwie.
Witzig.
Ja,
Ist aber auch eine gute Einstellung, weil Gamescom im Speziellen ist ja als Consumer-Messe eigentlich gedacht. Mhm. Also naja, die E3 ist es ja auch geworden, in ihren letzten Jahren zumindest, dass da auch der Pöbel dahin kann und Spiele zocken kann. Aber ich fand es auch, als jemand, der dann auch zuerst auf solchen Messen war, nicht der E3, aber der Games Convention damals noch, spannender, selbst Hand anzulegen von den ganzen Titeln, von denen man nur in den Zeitschriften damals gelesen hat. Und von Berichterstatterseite aus her ist es natürlich immer eine anstrengende Woche, wenn wir das hier, selbst wenn wir nicht vor Ort sind, dann begleiten wollen. Aber allgemein, wie einfach das ganze Augenmerk der Welt gefühlt auf dem Gaming so ein bisschen drauf liegt, das war immer ganz spannend. Muss man jetzt natürlich sagen, das ist jetzt nicht mehr so, oh guck mal, wir sind auch hier mit ganz coolen Sachen am Start, sondern Gaming ist ja so ein bisschen allgemeiner geworden und du brauchst nicht mehr dieses insuläre, guck mal, was wir hier als tolles Hobby haben. Mir wird es trotzdem, wie gesagt, aber ein bisschen abgehen.
Vor allem, wenn du es halt nicht mehr so gebündelt hast. Ich finde die Idee dieses Summer Game Fests eigentlich ganz cool, dass du nicht nur zwei, drei Tage hast, wo du zugeballert wirst mit irgendwelchen Trailern, sondern dass du halt wirklich gefühlt jede Woche, jede zweite Woche neue interessante Sachen hast. Das Ding ist, die haben das erste Mal, wann war denn das? 2020? 2020 war
ja,
es.
Ich meine ja.
Zur Pandemie, so immer verteilt. Irgendwo.
Das haben sie über, gibt's auch irgendwas. Ja, das haben sie über 3 Monate gestreckt und da hattest du halt wirklich Leerlauf von so 2-3 Wochen und das fand ich irgendwie ein bisschen schade. Dieses Jahr soll es ja ein bisschen anders sein, deutlich reduzierter. Ich glaube, 1 Monat insgesamt. Weiß ich nicht, ob das so bedingt ist der Tatsache, dass sie einfach nicht genug Material haben und gar keine News oder Trailer oder was auch immer teilen können, die sie gerne teilen würden?
Ich denke, Geoff ist ja Nutznießer wahrscheinlich von vielen Plänen, die eigentlich für die E3-Woche gedacht gewesen sind, weil das war ja noch die Absicht, zumindest vor einiger Zeit noch, dass die zumindest in digitaler Form dann stattfindet. Also, oh, wir arbeiten auf die zweite Juniwoche hin, dass wir das und das und das zeigen. Wenn du das jetzt nicht mehr in diesem E3-Rahmen platzieren kannst, dann gehst du doch zum Kili.
Ja.
Der hilft schon.
Ja.
Ja, mal schauen, wie gut der Kili dieses Jahr vernetzt ist. Wir haben auf jeden Fall, letztes Jahr hat er den Coup gezogen und hat Elden Ring prämiert, das Gameplay.
Mhm.
Das war nicht schlecht. Von daher, ich bin gespannt. Ich drücke ihm die Daumen und uns, dass wir coole, interessante Inhalte bekommen. Die E3 ist aber noch ein bisschen hin. Deswegen kümmern wir uns nicht länger über die Zukunft und wollen hier über die Gegenwart sprechen. Wir haben ein paar Themen, unter anderem natürlich die ganze PlayStation-Geschichte. Wir haben vor ein paar Wochen angekündigt, oder PlayStation hat besser gesagt angekündigt, dass sie das Game Pass-Modell auch übernehmen wollen und das ein bisschen selbst neu interpretieren möchten, für sich zumindest, indem sie verschiedene Programme anbieten oder Abo-Services anbieten. Dieses Mal können wir euch konkretere Details nennen, auch wenn ich tatsächlich, wenn ich mir das hier alles so angucke, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo ich anfangen soll und wie ich anfangen soll.
Hast du den Wikipedia-Artikel neu
geschrieben? Ja, so ein Wikipedia-Artikel, wenn es keinen gibt, dann wird es ganz, ganz dringend
Essential, Zeit. Deluxe und was war noch?
Essential Extra und Premium.
Extra und Premium.
Also steht hier zumindest.
Sonst immer nur, wenn ich mir einen Kaffee hole.
Das ist ein Thema heute. Wir wollen ein bisschen über Silent Hill sprechen. Da gibt es wohl endlich ein paar Leaks.
Wie auch immer.
Sind sie valide, sind sie nicht? Konami ist auf jeden Fall fleißig dabei, da im Internet gut aufzuräumen und jegliche Spur dieser Leaks und Screenshots zu löschen. Wir wollen hier ein bisschen darüber sprechen und unsere Erwartungen hier ein bisschen abklopfen. Und dann natürlich auch die Sachen, die wir gespielt haben. Und die Sachen, die wir gespielt haben, finde ich persönlich ganz interessant, weil ich hier die Liste schon vor mir habe und ich ein paar Titel auf der Uhr habe, die ich persönlich ganz spannend finde. Ich möchte mit Gregor anfangen.
Mhm.
Der hat mir vor ein paar Wochen... Tatsächlich, vor ein paar Wochen hast du mir das schmackhaft gemacht und erzählst mir, dass du das mitbringen willst. Embargos kamen mir immer dazwischen. Dieses Mal kannst du darüber reden, Juden Chronicle Rising.
Ist interessanterweise das Embargo direkt zum Release im Game Pass gelegt, also nicht mal ein paar Tage vor oder sowas, dass man drüber quatschen kann. Wenn du so ausholen musst, um dann zu erklären, was für eine Art Spiel das ist.
Der spirituelle Vorgänger von Suikoden, aber das Spin-off davon.
Das Prequel-Spin-off davon. Nein, die Suikoden-Serie ist eine alteingesessene Rollenspielserie, Mitte der 90er zuerst rausgekommen und da gab's etliche Teile dafür, ein paar Strategie-Spin-offs. Einer meiner persönlichen Favoriten, gerade in den zweiten Teil, ist für mich eines der besten RPGs ever. Also habe ich meiner persönlichen Top-Liste fast ganz oben dann dahin gepackt. Schade ist eben, dass es eine Konami-Serie ist. Das bedeutet also, es wird seit Jahrzehnten nicht mehr wirklich bedient. Und viele der alten Entwickler von Konami, die solche Serien betreut haben, wie auch zum Beispiel der Igarashi bei Castlevania. Und ich muss mal gucken, wie der Chefentwickler der alten Suikoden hieß, Murayama. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich muss da nochmal gucken. Aber die sind mittlerweile natürlich weg von Konami und versuchen dann über Kickstarter und andere Crowdfunding-Plattformen ihr eigenes Ding zu machen, ihre Serien fortzuführen, ohne eine Lizenz zu haben. Und Ayuden Chronicle wurde vor ein paar Jahren vorgestellt als Kickstarter-Projekt im Geiste dieser Suikoden-Spiele, also 2D-RPGs mit einer sehr großen Charakterriege. Und das Schöne bei dem Trailer damals gewesen ist, also nicht nur, dass Fans gesagt haben, endlich mal wieder was nach so vielen Jahrzehnten, dass wir was Neues bekommen. Ich glaube, wann war? 2005 oder so war der letzte große Teil mit Suikoden 5, irgendwie so um den Dreh, zur PS2-Ära. Und das Schöne bei Ayuden Chronicle war, also du wirst jetzt nicht groß Story oder sowas vermissen, da es eh bei jedem neuen Teil dann nochmal in andere Locations teilweise ging, aber das ist diesen schönen 2D-HD-Stil, ja. So ein bisschen wie Octopath Traveler. Das ist nicht das Spiel, was wir hier sehen. Ne?
Das ist das Hauptrollenspiel, das
wird. Siehst du, und ich hab's jetzt überhaupt nicht erkannt, ne, weil es sehr ähnlich aussah. Nee, jetzt sind wir doch bei Rising. Okay. Warum stand da jetzt das 100 Heroes-Logo da? Ich dachte, das sah ein bisschen anders aus. Ayuden Chronicles 100 Heroes wird das richtige Rollenspiel sein, das man über Crowdfunding finanziert hat. Da wird noch dran gearbeitet. Das wird ein bisschen wie Octopath Traveler aussehen. Rundenbasierte Kämpfe, sehr schöne 2D, HD-Optik. Dann kam überraschenderweise nach einiger Zeit die Nachricht, hey, wir haben übrigens auch noch ein weiteres Spiel in Planung, das ein Prequel ist und die Vorgeschichte zu diesen 100 Heroes erzählt, namens Eiyun Chronicles Rising, was eher ein Action-RPG, Metroidvania-Style fast ist, mit so ein bisschen Loot-Elementen und so Städtebausimulator, nennen wir es mal in Anführungsstrichen, dass du dann irgendwie in Dungeons unterwegs bist, wie man es hier sieht. Du steuerst drei Charaktere gleichzeitig, wenn du sie in deine Party aufgenommen hast, haust da aber in Echtzeit Gegner kaputt und bist dann in diversen Dungeons öfters unterwegs, um Ressourcen rauszuholen, Subquests zu erfüllen. Man sieht's hier, man baut nach und nach sozusagen die zentrale Stadt auf, indem man so Aufträge erfüllt. Hey, hol mir noch mal drei Steine aus der Mine, weil dann kann ich hier ein neues Nebenhaus bauen und so weiter. Oh, ich hätte gerne ein gutes Stück Fleisch, dann brate ich dir ein leckeres Steak. Irgendwie so die Geschichten. Und man soll darauf eingestimmt werden, auf das Universum. Ein paar Charaktere sollen im finalen Spiel jetzt vorkommen. Aber es wird sich letzten Endes anders spielen und anders aussehen. Das jetzt hier gibt's auch im Game Pass. Leute konnten ein bisschen oben drauf bezahlen bei ihrem Kickstarter-Pledge, um es noch dazu zu bekommen. Ich habe es komplett verpasst. Also ich habe bei Kickstarter mitgemacht, aber gar nicht mitbekommen, dass es dieses Prequel gibt. Und konnte vor ein paar Wochen eine Vorab-Version spielen. Ja. Leider eben Embargo bis jetzt hier. Komplett durch bin ich noch nicht. Bin so 7-8 Stunden oder so drin. Ich habe immer wieder mal so ein bisschen gespielt. Es ist, also man sieht ja schon, wie die Grafik so gestaltet ist. Es sieht an sich ziemlich cool aus, finde ich. Es wurde so ein bisschen bei der Animation gespart. Also es ist nicht alles handgezeichnet, sondern es hat dieses, ja, ich nenne es immer nur so Sprite-Manipulation. Ne? Du hast deine Animationsphasen, die werden dann so ein bisschen, da wird so ein bisschen gezerrt und gepumpt. Das ist,
ja, finde ich aber persönlich gar nicht so schlimm.
Ja, ja, es ist halb so wild. Man muss sich so ein bisschen daran gewöhnen, dass du jetzt eben nicht den Vollaufwand da bekommen hast. Und grundsätzlich das Spiel, also es ist jetzt kein mega geiles Metroidvania, wo du sagst, ey, tolles Level-Design und das spielt sich so gut. Und das ist so auch, finde ich, die Steuerung ist ein bisschen hakelig, dass man sie erstmal erlernen muss, weil jeder Knopf steht für einen anderen Charakter und das Timing ist immer so ein bisschen anders. Man kann auch so einen Easy-Mode in Anführungsstrichen reinpacken, wo du einfach nur eine Attack-Taste hast und dann wechseln alle durch. Aber ich habe das Gefühl, bei anderen Metroidvanias geht's ein bisschen cooler und die Struktur ist so ein bisschen langatmig aufgebaut, ne? Weil du musst immer sehr oft in geschaffene Dungeons nochmal rein, weil dann brauchst du für die Subquest was Neues, was du dann nochmal dort farmen musst, dann musst du wieder zurück und das schickt dich dann, weil neue Quests aufgekommen sind, in eine andere Richtung und du kriegst dann dein Equipment erweitert und so weiter und so fort. Also ich war sehr häufig damit beschäftigt, immer neue Aufträge abzuholen, nochmal in die gleichen Dungeons rein und nach auch die Story-Aufträge zu erledigen, damit dann neue Locations und so weiter frei werden. Und am Anfang dachte ich, oh, das ist relativ zäh, ne? Weil der große Spaß wollte sich jetzt auch nicht einstellen. Aber es macht schon Fun, muss ich sagen, wenn man einmal so ein bisschen in die Knochenmühle da sozusagen drin ist. Weil dann bist du eben so typisch wie bei so einem, ja, fast schon MMORPG, sagen wir es mal. Auch wenn das Gameplay komplett anders ist. Aber ihr kennt es ja. Oh, ich bin gerade damit beschäftigt, aber ich habe die nächsten Quest mit aufgetan. Also kann ich die Sache nochmal miterledigen. Und es ist charaktertechnisch und storytechnisch eigentlich ganz charmant aufgebaut. Ne? Also das war das Schöne bei den Suikoden-Spielen, dass gerade die einzelne Charakterisierung der Figuren, dass da nochmal Aufwand reingegangen ist und jeder so ein paar andere Sachen repräsentiert hat. Und auch das Erstellen deiner Stadt oder so war immer so ein cooles Element. Ne? Bei den Suikoden-Spielen war es so 108 Charaktere, kannst du alle nach und nach einsammeln und die kriegen dann Jobs in deinem Schloss. So, das ist der Bäcker, das ist der Schmied und so weiter. Aber der hat eine ganz eigene Substory, wo man noch was erledigen kann. Es war immer toll, diesen Aspekt mit Rollenspiel zu verknüpfen. Und hier kommt das eben ein bisschen so analog. Ich würde es jetzt eher Fans hauptsächlich empfehlen, wenn man jetzt das nicht über den Game Pass bekommt. Wobei es ist vergleichsweise günstig, finde ich. Also ich hätte es teurer warte, 15 Euro kostet, wenn man sich den Download dann holen will auf den verschiedenen Plattformen.
Nicht super lang, ne? So 10 bis 15 Stunden.
Ja. Aber für den Preis finde ich das okay, weil andere nehmen dann durchaus mehr. Das werden wir auch bei einem anderen Spiel dann gleich nochmal ausführen können, was ich mitgebracht habe. Und ich als Suikoden-Fan habe mich natürlich sehr gefreut, das zu spielen. Wenn es nur dieses Spiel wäre, dann wäre ich dezent enttäuscht, weil ich würde mir was anderes vorstellen von den Leuten, die Suikoden gemacht haben. Deshalb sollte das eher so als kleiner Appetithappen für Leute dann gedacht sein, die Bock auf 100 Heroes haben, wenn das rauskommt. Und ich hoffe, dass sie bei 100 Heroes keinen Mighty Number 9 dann anstellen, sondern die Erwartungen und die Hoffnungen dann erfüllen.
Ja. Das werden wir sehen, wenn das rauskommt. Als du mir das gestern geschrieben hast, dass du das vorstellen möchtest, nochmal, habe ich nachgeguckt, das hast du gerade auch kurz erwähnt, dass das in der Kickstarter-Kampagne war oder in der Crowdfunding-Kampagne, dass da eine neue Version erscheinen soll. Gleichzeitig wurde dann im Nachgang angekündigt, dass das auch Day One im Game Pass ist. Und da habe ich zumindest Stimmen gelesen, die ziemlich enttäuscht waren, dass das so herabgewertet wird, in Anführungsstrichen. Wie siehst du das?
Also bei dem hier, ich find's halb so wild in der Hinsicht, weil es eh ein Bonus war, von dem keiner vorher wusste. Ne? Das wurde nicht zum Anfang der Kickstarter-Kampagne angekündigt, sondern ein bisschen so analog wie, da gab's ja dieses Bloodstained vor einiger Zeit eben. Und da gab's ja auch das Ritual of the Night, was das Hauptspiel war. Aber dann kam raus, ey, übrigens, wir machen noch ein Spiel. Curse of the Moon sieht aus wie so ein altes NES-Game. Das könnt ihr dann zusätzlich haben obendrauf.
Ja.
Und hier war das so, nachdem das bekannt wurde, konntest du, ich glaube, umgerechnet 7 € oder sowas zusätzlich plätschen bei Kickstarter und hast dann auch einen Key dafür bekommen. Es war eben nicht dir von Anfang an mitverkauft worden und dafür hast du auch nicht dann dein Geld investiert. Ne? Und die Leute, die vielleicht dann aber diese 7 € ausgegeben haben und schon den Game Pass haben. Ne? Da kann ich das natürlich verstehen und nachvollziehen. Es ist ein bisschen so ein komischer Nachgeschmack, bleibt da natürlich über, weil mein Gefühl ist es, solltet ihr euch nicht auf das Hauptspiel konzentrieren? Habt ihr so viel Ressourcen frei, dann noch ein komplett weiteres Game zu machen? Mhm. Oder ist es irgendwie, ach, wir haben die Assets eh schon. Weil wir brauchen noch lange für das richtige Spiel und lass uns erstmal schon mal was raushauen. Und natürlich, das Geld von Microsoft ist bestimmt ganz gut für die Entwicklung, um das da nochmal mit reinzupacken. Aber wenn du auf Crowdfunding und Geld aus einer Community dann setzt, hast du natürlich auch die primäre Verpflichtung der Community da gegenüber. Ne? Mhm. Und dann hast du wieder so ein Ding wie, was war das mit Shenmue 3? Ne? Da haben Leute quasi ihr Erspartes von Jahrzehnten dann da reingekippt, um sich eine schöne Lederjacke zu holen und Yu Suzuki schöne neue Schuhe zu kaufen. Und dann heißt es ja übrigens, ihr kriegt keinen Steam-Key mehr, für den ihr bezahlt habt, sondern es gibt nur einen Epic-Key. Ne? Der hat sich ja auch die Exklusivität bezahlen lassen. Und dann merken die auf einmal, oh, das finden wir ja nicht ganz so geil, wenn wir euch dann allen Geld gegeben haben. Ist jetzt nicht der exakt gleiche Fall, wie es hier ist, aber ich kann den Unmut dann durchaus verstehen. Ich wäre auch okay damit gewesen. Also es ist cool, dass es jetzt da ist und ich spiele es auch ganz gerne. Immer noch dieses Rising, aber ich hätte es jetzt nicht vermisst, wenn ich jetzt auch nochmal 1 oder 2 Jahre auf das richtige Spiel warten muss.
Wie sieht's bei dir aus? Esther, ist das überhaupt dein Genre? Also interessierst du dich für Rollenspiel?
Genre auf jeden Fall, aber ich kenn's tatsächlich nicht. Ich fand's aber, also ich habe ja jetzt nur den Trailer gesehen, aber ich finde, es sieht eigentlich ganz schick aus so. Also es hat mich auch ein bisschen an Octopath Traveler erinnert. Da habe ich aber auch nur Triangle Strategy gespielt. Aber an sich fand ich es eigentlich ganz schön.
Da würde ich tatsächlich direkt anknüpfen, weil du anscheinend auch ein anderes Spiel ganz schön fandest, und zwar Moss Book 2. So, das ist ein Spiel, das wir hier im Game Talk gar nicht hatten, einfach weil es keiner gezockt hat, ich aber schon seit Ewigkeiten ein Auge drauf geworfen habe. Leider keine PSVR.
Ich habe meine noch, aber ich habe diesen Adapter mir noch nicht geholt. Ich habe keine PS4 mehr.
Dieses Adapterkabel.
Aber ich denke drüber nach, weil Moss hat mich auch nochmal interessiert. Das würde ich auch nochmal gerne nachholen. Habe ich seit Ewigkeiten auf der Festplatte. Und der zweite ist ja jetzt auch für PSVR rausgekommen.
Genau, richtig. Genau.
Du hast ein bisschen reingeguckt, ja. Liebe Esther. Kannst du was erzählen?
Also ein bisschen was kann ich erzählen. Ich habe halt wirklich nur kurz reingeguckt, also so ein Stündchen vielleicht schlimm. Oder so. Aber ich fand's echt schön. Also du sitzt da als stiller Betrachter, sag ich mal, und hast diese feste Map vor dir, wo dann halt diese kleine Maus drüber läuft. Mhm. Und du kannst dann praktisch da sitzen und steuerst die mit dem Controller. Und kannst aber dann auch ganz viel mit eingreifen. Nach und nach lernst du halt neue Fähigkeiten und kannst dir zum Beispiel dabei helfen, Brücken bauen zu lassen, wo sie dann drüber laufen kann.
Ach, Moment,
und sowas.
Du spielst die Maus gar nicht direkt?
Doch, du spielst die Maus und dich selbst praktisch.
Okay.
Und dann musst du, also viele Wege sind halt von Anfang an nicht frei. Mhm. Und dann musst du erstmal diese neuen Fähigkeiten erlernen und dann kannst du selber mit Hilfe deiner PSVR Controller halt, der wie gesagt Brücken wachsen lassen und
ja,
sowas,
ja, ja.
Wo sie dann drüber laufen kann. Das ist aber insofern ganz cool, weil es auch immer auf jeder Map ganz so versteckte Bereiche gibt, wo du als Betrachter dann auch aufstehen kannst und von oben dann gucken kannst oder mal näher rangehen kannst und so.
Ja.
Und das ist eigentlich so was ich echt cool fand.
Das mochte ich schon bei Astrobot, als sie das gespielt haben.
Ja, genau.
Da
genau.
Musstest du auch ständig mal nach vorne blicken oder nach links oder rechts,
genau.
Und dann ein bisschen mit Perspektive.
Ich muss gerade ein bisschen an Neck denken, wie ich dir auch
dazu
sehe.
Nein, hör auf.
Also es macht schon echt viel Spaß, muss ich sagen. Auch wenn manches echt frickelig war.
Ja?
Also ich hatte es ein, zwei Mal, dass dadurch, dass du natürlich da sitzt, du manche Abstände nicht einschätzen kannst, dann musst du halt aufstehen. Aber wenn die Maus gerade währenddessen springt, ich meine, das war ich dann selber schuld, aber dann ja passiert mal hier und da was. Und dann musst du auch gucken, dass du manchmal wirklich dich woanders hinsetzen musst, aufstehen musst oder wie auch immer bewegen musst, weil die PSVR manchmal meine Bewegungen nicht erkannt hat.
Ja.
Und das war ultra nervig, weil ich einfach nur, sie musste irgendwo hochklettern und ich saß da bestimmt 20 Minuten dran, weil ja meine Bewegungen da einfach nicht erkannt wurden.
Shit.
Aber an sich, ja, das Spielprinzip fand ich mega nett. Fand ich mal auch ein bisschen was Neues im VR-Ding. Mhm. Also ich meine, der erste Teil hat es ja schon vorgemacht. Aber ja, ich hatte mega viel Spaß und es macht halt auch Spaß irgendwie, diese Maus, die ist so süß. Und wenn du dann Bosskämpfe hinlegst oder so, dann könnt ihr euch einen High Five geben. Und so.
Ach was.
Ja, das sind so süße Kleinigkeiten einfach, die mag ich. Du heilst sie auch zum Beispiel damit.
Bisschen Käse.
Ja, du heilst sie so, das verstehe ich noch nicht ganz, aber indem du sie am Rucksack einmal hochziehst.
Okay.
Also, wenn sie Schaden bekommen hat, dann leuchtet sie ein bisschen rot.
Mhm.
Und dann musst du halt relativ schnell hingehen, weil sie muss dann noch zu dir laufen. Und ihr müsst euch erstmal entgegenkommen. Und dann musst du sie irgendwie am Rucksack einmal hochziehen, dann geht's ihr wieder gut.
Also ich find's ganz geil. Das wusste ich nicht, dass du halt auch als Teil des Spiels irgendwie integriert bist. Ich habe wirklich gedacht, dass du die Maus halt direkt steuerst. Und du halt einfach eine etwas erweiterte Perspektive hast.
Mhm.
Aber so macht das ja viel mehr Sinn.
Ja.
Und finde ich persönlich viel spannender. Ich find's nur ein bisschen schade. Ist es nur für PSVR? Ich guck das mal.
Ich meine ja.
Ich guck das mal eben nach, weil ich glaube,
könnte sogar durchaus ein bisschen finanziert gewesen sein von Sony. Also ich hab's jetzt auch nicht direkt im Kopf, aber das ist so, dass das wirklich so ein bisschen schade ist. PSVR ist auch wirklich die einzige Brille, die ich daheim habe, weil ich eben nicht so enorm in den VR-Sachen drin ist. Aber ich hatte auch schon eher überlegt, sowas wie ein Oculus Quest wäre vielleicht ganz spannend, ne? Wenn man nicht die ganze Kabellage braucht. Und wenn du da solche exklusiven Titel drin hast, du bist ja auch momentan noch gefangen mit dem alten PSVR. Ne? Mit welcher Konsole hast du es gespielt?
Ich habe es mit einer PlayStation 4 gespielt, weil wir den Adapter auch gerade
nicht hatten. Eine Standard oder eine Pro?
Eine Pro.
Eine Pro, weil die ist ja nochmal auflösungstechnisch ein bisschen höher.
Ja, das stimmt.
Ja? Also das Letzte, was ich komplett gespielt habe, war damals noch Resident Evil 7 eben, aber mit einer Standard PS4. Mhm. Und ich habe heute noch die Sägezahnkanten dann so in den Augäpfeln.
Mhm. Ja, ich muss auch sagen, die PlayStation VR, also es ging zum Ende hin, aber irgendwie wird mir immer ein bisschen, ich kriege immer so ein bisschen Motion Sickness von der. Das habe ich bei der Oculus nicht so krass. Da geht's irgendwie besser, aber ja, PlayStation, da brauche ich immer echt Zeit, um mich dran zu gewöhnen.
Ich habe mal gerade nachgeguckt. Also das erste MOS gibt es mittlerweile auch für die Oculus.
Ah.
Und MOS Book 2 kommt tatsächlich für die Oculus Quest 2 im Sommer 2022. Also spätestens dann wird das alles so ein bisschen aufgebrochen. Ich habe richtig große Lust. Ich habe echt Bock. Wie kam es dazu, dass du das ausgegraben hast?
Unter dem Radar.
Ja, weil es unter dem Radar ist und da gehört das, denke ich, auch hin, weil ich gar nicht so viel von mitbekommen habe. Umso schöner, dass du das hier präsentiert hast. Wie ist so generell euer Gemütszustand, was VR angeht?
Also an sich, ich habe noch nicht so oft VR gespielt, aber ich habe mal für unter dem Radar.
Mhm.
Wie hieß das noch? Das, wo man auf einer Raumstation ist mit und man selber spielt einen Roboter.
Nee.
Und dann fliegt man durch die Schwerelosigkeit. Oh, wie. Es fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Ich hab's vor Augen. Ich hatte nur Drift gespielt, aber ich glaube, das war ja was anderes. Da warst du ja ein Astronaut, auch aus der Ego-Perspektive. Das, was du meinst, hatte einen ähnlichen Namen wie ein anderes Spiel, was
ja,
ich miteinander kriege.
Lone Echo? Kann das sein?
Moment. Ich glaube, du hast. Ich check das mal.
Ja, danke.
Oh ja, das sieht richtig aus. Ja. Das sieht richtig aus.
Ich habe Lone Echo 2 gespielt.
Guck mal einen Trailer an.
Und das war das Beste, was ich jemals auf VR gespielt habe, auf jeden Fall. Ich habe es mit einer Oculus gespielt und es hat so viel Spaß gemacht. Du hast halt, dadurch, dass du durch den Raum schwebst, hast du null Motion Sickness, weil ich weiß nicht, der Körper in dem Moment weiß er einfach, dass du schwebst. So, du musst halt wirklich dich so gut wie nicht bewegen. Du kannst dich einfach immer irgendwo ranziehen und wegdrücken und dann fliegst du. Und das.
Kann man das in der Badewanne spielen vielleicht? Das ist ja so,
bestimmt.
Ja, bestimmt so.
Also es ist erstens, wenn du dann das erste Mal machst, das ist natürlich ein total komisches Gefühl, aber irgendwann gewöhnt man sich so sehr dran, dass, das ist einfach, ich würde nie wieder mich anders bewegen wollen in VR.
Sehr gut.
Es hat super viel Spaß gemacht.
Wie ist es bei dir, Gregor? Hast du irgendwie noch Aktien in VR oder ist der Zug für dich abgefahren?
Bisschen, würde ich mal sagen. Also ich hatte mir die PSVR relativ früh geholt, aber da eben nur bedingt eingesetzt. So manche Sachen habe ich gemerkt, dass ich für Rennspiele da nicht so geeignet bin in VR. Ne, Drive Club ist mir schön schlecht geworden dann dabei. Mhm. Und jetzt, ich habe gerade tatsächlich nachgeguckt, aber ich müsste die Seriennummer von meinem PSVR wissen, um das Kabel zu bestellen bei Sony, um das da anzuschließen. Es gibt ein Spiel, was ich auf jeden Fall nachholen möchte, und zwar Deraciné. From Software Game, was auch mehr so ein Ego-Adventure ist, durch so ein antikes Haus, wo man dann so unterwegs ist. Und das ist genau eigentlich so meine Kragenweite, so Oldschool-Adventures. Und so From Software hatte ja auch schon ein bisschen was so in der Richtung gemacht, mit Echo Knight früher auf der PlayStation. Und für solche Sachen, da hätte ich Bock drauf. In der Theorie, eigentlich würde ich auch gerne Half-Life Alyx endlich irgendwann mal nachholen.
Ja, no?
Aber ich habe eben auch nur das PSVR und das ist ein Nicht-PSVR-Game. Ich weiß nicht, ob ich, je nachdem, wie das zweite Headset jetzt werden wird, Sony hat ja schon angekündigt, dass sowas kommen wird. Mhm. Aber wir wissen ja momentan noch nicht so viele Details. Wieder für vergleichsweise viel Geld so eine Hardware hinstellen, die man nur selten benutzt. Wieder mit der Kabellage dann da arbeiten müssen, weil es wird ja jetzt kein Funk-Headset oder irgendwie sowas sein. Und wird auch wieder irgendwas zur Abfrage haben müssen. Vielleicht nicht diese ganz uralten PlayStation-Stäbe da, die Moves, glaube ich, waren sie, ne?
Ja.
Sondern mit modernerer Technik. Und ich bin dem nicht komplett abgeneigt. Habe auch ein bisschen mich mehr mit dem Thema nochmal beschäftigt, wegen dem neuen Retro-Club-Buch, weil da auch ein Virtual-Reality-Artikel dann da drin ist.
Im August erhältlich.
Ende August erhältlich. Dab. Also gerne mal vorbeischauen. Deshalb bin ich mit dem Thema wieder so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, aber grundsätzlich war es so, dass das PSVR nach den ersten Monaten bei mir zumindest verstaubt ist.
Ich bin da noch ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde VR richtig geil, habe verhältnismäßig wenig Erfahrung mitgemacht, aber wenn ich's drauf hatte, die Brille, dann fand ich's immer geil und spannend. Das Problem ist die ganze Kabellage. Ich habe da gar keinen Bock drauf.
Ja.
Das
ja.
macht mir überhaupt keinen Spaß. Deswegen bin ich auch sehr zwiegespalten, was so das neue Sony-Headset angeht. Ob das dieses Problem wirklich angehen wird oder nicht. Vermutlich nicht, weil du natürlich irgendwie eine Verbindung zur Konsole brauchst. Die Brille, die mich am ehesten anmacht, ist halt die Oculus Quest oder mittlerweile Meta Quest.
Ja.
Die hat gar keine, natürlich ist sie nicht so stark, aber trotzdem hast du halt einfach, sie ist stark genug, um halt vernünftige.
Das ist auch das Sinnvollste, ne, eigentlich, ne. Also wenn du wirklich dann nur mal ein bisschen spielen willst und dann nicht davon eingeschränkt bist und du könntest ja überall in der Theorie spielen, du musst ja nicht dann direkt an deinem Entertainment Center sitzen, sondern kannst dich irgendwo entspannt hinlegen, Schaukelstuhl oder whatever anmachen und dann mal ein bisschen zocken, je nachdem, wie du lustig bist. Und das wäre umso spannender, glaube ich, als wenn du dann eben an diesem ganzen Technikkram dranhängst.
Ja, mittlerweile kannst du sie ja auch linken. Also du kannst sowohl Software draufladen, als auch, wenn du halt etwas intensivere Spiele spielen möchtest, kannst du sie an einem PC oder was auch immer connecten und dann halt auch.
Ich würde auch das Star Trek-Ding gerne mal nachholen.
Oh, ja. Ja. Das mit der, das, ja, da hätte ich auch Lust drauf.
Haben sich zumindest zwei schon mal
sehr
gefunden.
Das sieht witzig aus, ja.
Das Problem ist, dass das MetaQuest halt von Meta kommt oder Facebook. Hm. Und das ist so der Punkt, der mich dann abtönt. Ich habe original letzte Nacht geträumt, dass Facebook pleite gegangen ist. Weiß nicht warum, weiß nicht wie, aber ich bin mit einem Lächeln aufgewacht.
Das mag Zuckerberg live rent-free in your head, Elias.
Anscheinend.
Ein bisschen, ne?
Wusste ich auch nicht, aber dem scheint wohl so. Ey, ich bin, keine Ahnung, ich gehe mal davon aus, dass PlayStation da wieder ordentlich reinbuttern wird, was so intensiv Exklusivspiele angeht. Und das ist dann wieder ein Punkt, der mich dann wieder hooken könnte, wenn so ein Half-Life Alyx auch nochmal draufkommt, die Brille vielleicht nicht ganz so teuer ist, dann werde ich vielleicht auch reindippen. Ansonsten mache ich es wie immer und warte ab.
Ja, es hat sich auf jeden Fall auch als haltbarer rausgestellt, dass der 3D-Trend, also 3D in Richtung hier 3D-Brillen und so weiter. Kino kommt ja jetzt ein bisschen wieder zurück, habe ich das Gefühl, weil die Marvel-Filme nichts anderes sind als Achterbahnfahrten im Kino. Schön mit 3D, aber im Heimbereich, ich habe ja eine Zeit lang meinen Fernseher davor, 3D-Brille, ne, einmal ausprobiert mit Shadow of the Colossus PS3 und dann nie wieder, obwohl das cool gewesen ist. Aber bei VR merkst du einfach, weil da so lange Jahre seit den 80ern dran gearbeitet wurde, dass du endlich ein vernünftiges, spielbares Konzept damit haben kannst. Und trotz des hohen Preises, sie sind ja vergleichsweise bezahlbar, die Brille, ne? Wenn du jetzt vergleichst, was du dann vorher dafür hättest ausgeben müssen oder in irgendwelche Museen oder Arcades reingehen, um das super teure Virtuality-Headsets, die dann da drauf zu hauen. Ich denke, das ist eben etwas, was nie komplett verschwinden wird. Es wird aber vielleicht nicht jetzt die Wachablösung für das traditionelle Gaming sein.
Wir werden sehen. Wir werden auch sehen, wie es hier im Game Talk weitergeht. Ich würde direkt schon weitermachen mit dem nächsten Thema. Ich habe aber das Gefühl, dass das ein bisschen länger dauern wird. Deswegen sage ich jetzt, machen wir eine kurze Pause und sind nach einem Spot wieder für euch da. Bis gleich. Hallo und willkommen zurück hier im Game Talk. Wir machen weiter. Wir haben wir haben Zeit, aber ich möchte nicht so viel Zeit verschwenden mit Nintendo Switch Sports. Das habe ich gespielt die letzten Wochen. Ich war ja letzte Woche nicht da, habe mir Urlaub gegönnt.
Du siehst auch fit und trainiert aus. Also abgesehen vom Urlaub.
Ich habe ein bisschen Tarn bekommen, habe mich in der Sonne ein bisschen gebräunt.
Ich spüre, wie deine Waden schon kräftiger geworden sind.
Here we go. Und habe Nintendo Switch Sports mitgenommen, weil ich dachte, ey, das wird cool, mal mit anderen Leuten zusammenzuspielen. Regie, können wir den Sound bitte komplett ausmachen, weil sie erklärt hier ein bisschen zu viel und ich möchte ja auch noch einen Job hier behalten. und zwar, was ist Nintendo Switch Sports? Wenn ihr Wii Sports kennt, dann kennt ihr das Konzept auch hier dieses Spiels. Es gibt verschiedene Sportarten, die du mit der Nintendo Switch spielen kannst. Das alles basiert natürlich auf Motion Control. Du spielst das alles mit deinem Joy-Con. Und hast verschiedene Sportarten. Hier sehen wir zum Beispiel Schwertkampf. Du hast aber auch Badminton, Tennis, Fußball, Bowling und so weiter. Und direkt vorweg, ich bin sehr positiv überrascht gewesen, wie viel Spaß bestimmte Disziplinen machen, also sowas wie Badminton oder Tennis, funktioniert echt gut und ich habe wirklich, ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich die Konsole immer wieder anmachen will, um ein, zwei Spiele zu spielen. Das große Problem ist, dass da alles, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das ist quasi das Spiel. Du hast die verschiedenen Minispiele und that's it. Du hast keinen großartigen Singleplayer-Modus. Du hast keine weiteren Modi, die das alles ein bisschen interessanter machen. Du hast wirklich ein Bare-Bones-Spiel mit ein paar Disziplinen, die an sich Bock machen. Aber wenn du halt wirklich das nur casual spielen willst, sehr schnell auch so den Reiz verlieren. Und da kommt halt diese Online- und Multiplayer-Komponente dazu, weil das Spiel lebt quasi davon, dass du das mit anderen Leuten zockst, dass du das online spielst. Ich habe es versucht, mit dem guten Wir zu spielen. Versucht ist hier ganz dick unterstrichen, weil wir immer konstant in jeder Runde Verbindungsabbrüche haben. Das ist vor allem hinter dem Aspekt wichtig, dass im Review-Zeitraum der Online-Modus gar nicht zur Verfügung stand.
Und was willst du dann reviewen dann?
Genau das ist das Problem, dass du hast halt das Grundspiel, du kannst es im lokalen Koop spielen und da funktioniert es halt an sich auch ganz gut. Aber zurück zum Online-Modus. Der ist zum einen mega schwammig, ist nicht sonderlich stabil immer. Ich habe regelmäßig Abbrüche. Als ich mit Wirt gespielt habe, war das richtig schlimm. Das war das erste Mal. Und da haben wir in jeder Runde, wir haben versucht, Badminton zu spielen, Tennis zu spielen, Volleyball. Immer in jeder Runde gab es Abbrüche. Dann habe ich ein paar Tage später versucht, für mich online zu spielen. Dann ging es einigermaßen. Trotzdem immer noch Abbrüche. Und dann ging es in den Urlaub. Yeah, ich pack meine Switch ein, ab in den Süden und da ein bisschen Sonne auf die Haut scheinen lassen und ein bisschen Sport machen. Hab natürlich das Dock nicht mitgenommen, weil ich will nicht so viel Gepäck dabei haben. Stellt sich heraus, wenn die Switch nicht im Dock-Modus ist, kannst du das nicht im Multiplayer spielen.
Aber warum?
Ja, das ist eine gute Frage, lieber Gregor. Das ist eine richtig gute Frage.
Was ich mir maximal überlegen würde, wäre, okay, du musst ja die Joy-Cons benutzen zum Shaken und die denken, du sollst nicht deine Switch so bewegen die ganze Zeit, aber.
Naja, du kannst sie ja,
Du kannst sie in der Theorie abmachen.
Du kannst sie hinlegen, es funktioniert ja alles nur mit den Joy-Con. Und das ist der Moment, wo ich so vom Glauben abgefallen bin. Ich hab nachgeguckt und es stimmt wohl, dass im Tischmodus, so nennen sie es zumindest, du das nicht im Multiplayer spielen kannst, alles nur noch Singleplayer. Falls ich falsch liege und ich irgendwas übersehen habe, weil ich kann es immer noch nicht glauben, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare, ich werde es nächste Woche wieder klarstellen, wenn es sich als falsch hier enthauptet, was ich oder herausstellt, was ich hier
falsch
erzähle.
Falsch enthauptet.
aber das ist ein richtig großer Dämpfer gewesen. Vor allem, du hast halt solche Disziplinen wie Bowling, wo du nicht mal simultan zu zweit spielen musst, sondern du wechselst dich halt immer ab. Du könntest theoretisch einfach den Joy-Con abgeben und dann Spieler oder Spielerin 2 ist dann am Zug.
Ich wollte gerade sagen, weil, also ich weiß nicht mehr, bei was war es bei Volleyball, wo jeder seinen eigenen Bildschirm hat, wenn du wirklich zu viert spielst. Also ich könnte verstehen, wenn die jetzt sagen, okay, in diesem kleinen Tischmodus kannst du jetzt nicht zu viert spielen, weil da siehst du ja nichts. Das war schon bei uns auf dem größeren Fernseher totale Verwirrung. Mhm. Aber gerade Bowling, wo du, oder wo man, wie du sagst, sich einfach abwechselt, warum nicht?
Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Auch sowas, ey, sorry, aber Badminton oder Tennis, natürlich wäre es dann halt deutlich kleiner, aber man könnte es spielen.
Ja.
Und das ist dann so ein Punkt, wo ich mir dann denke, ey, das ist doch Quatsch. Weil man merkt halt ganz klar, also Singleplayer hast du so gut wie nichts. Also vor allem, wenn du offline spielst, hast du halt gar nichts, was du da großartig machen kannst. Online hast du halt noch ein paar extra Funktionen. Wenn du gut bist, kommst du dann irgendwann in die Pro League. Das sind dann einfach Ranked-Spiele dann, dass du dann in den jeweiligen Disziplinen von E bis zu A+ dich hocharbeiten kannst oder hochspielen kannst. Was ich an sich ganz witzig finde, ich bin in Volleyball gerade auf C-, fühle mich wie ein Mitglied von Karasuno. Macht da die Schmetterbälle wie der junge König. Aber abseits davon finde ich es persönlich echt ein bisschen enttäuschend.
Sag mal, ich schätze mal, du hast es als Download-Version gespielt, ne?
Ja.
Weil im Trailer haben sie jetzt zum Beispiel diese Beinschiene da gezeigt, wo man den Controller reinpackt. Also ich kenne, die waren ja beim Ring Fit zum Beispiel dabei.
Mhm.
Na, es müsste ja in der Retail-Version zumindest ja sowas mit dabei sein, weil kannst du die Disziplinen, die das benötigen, überhaupt ohne das Spielen für die Leute, die nur den Download kaufen?
Ja, kannst du. Also du brauchst es ja eigentlich nur fürs Fußball. Und soweit ich weiß, war das so, dass du nur Torschuss damit machen kannst?
Genau,
also du kannst noch nicht mal damit rumlaufen wirklich, sondern du brauchst es wirklich nur für diesen einen Modus oder so.
Genau, du hast beim Fußball hast du halt so einen Modus, wo du Flanken reinbekommst und du schießt sie halt rein mit den mit dem Strap. Genau, dann hast du halt nochmal den normalen Modus, den kannst du ganz normal mit den Joy-Con spielen. Aber abseits davon, ich habe Fußball nicht mehr angefasst, weil mich das...
Der war super, ich finde Fußball super anstrengend.
Ja, es sah auch echt nicht geil aus.
Das ist ja so ein bisschen, ich weiß nicht, es hat für mich ein bisschen gewirkt wie Rocket League, Wii, Switch, Abklatsch. Und du hast halt nur eine gewisse eine gewisse Ausdauer.
Ja.
Und du musst halt laufen. Jetzt ist dieses Spielfeld aber so riesig und deine Beine so kurz. Und wenn deine Ausdauer einmal weg ist, das wäre ja kein Problem, dass du eine Ausdauer hast, die sich halt wieder auflädt, aber die braucht so ewig, um sich aufzuladen. Wir standen eigentlich nur da und ich habe meine NPC-MitspielerInnen irgendwie da angefeuert, dass die da hinlaufen und diesen Ball holen, weil ich konnte nicht. Ich bin da erst mal 3 Stunden rum.
Das sieht auch einfach nicht interessant und spannend aus. Mhm. Deswegen habe ich das auch komplett liegen lassen. Das ist so, ich finde es insgesamt so schade, weil wenn du in den Spielen drin bist, wenn das mal funktioniert, dann macht das echt Bock.
Ja.
Das, also Badminton ist richtig geil. Ich finde Volleyball, da scheinen sich so ein bisschen die Geister. Mhm. Mir macht's richtig viel Spaß, vor allem, wie gesagt, weil ich großer Fan dieses Handball-Animes bin. Und das ist so ich habe nie Handball wirklich selbst gespielt. Das sind so erst meine ersten richtigen Berührungspunkte mit dem Sport. Das ist mal richtig gut. Das ist ein guter Sport. Mache ich vielleicht privat mal wirklich.
Lass mal eine schöne Runde Volleyball mal spielen hier, ne?
Finde ich gut. Schön hier packern die Nummer. Genau das ist das Ding, was mich so ein bisschen traurig macht, weil ansonsten ist da echt nicht viel. Fairerweise muss man sagen, ist kein Vollpreisspiel. 39,99 kostet's. Aber trotzdem finde ich, dass du, also gerade, du hast so, wenn du das alleine spielst, so gar keine Incentive, dann kannst du das online, wie gesagt, spielen. Dann kannst du bestimmte Kosmetiks freischalten. Mhm. Also du kannst, keine Ahnung, neue Frisur oder neue Jogginghose oder so.
Geil.
Aber auch das nur, wenn du im Online-Modus spielst, das ist wieder super weird. Da musst du 3 Spiele spielen und mal ein Kosmetikstück. Die sind dann wiederum zeitexklusiv. Also wenn du nicht in einer Woche das alles freigeschaltet hast, sind sie dann auch wieder weg. Das ist alles so...
Ja, es ist so, es hört sich, also ich konnte bisher es auch noch nicht spielen, aber jetzt das Interesse bei mir nicht so besonders hoch bei dem Titel. Natürlich muss du zurückdenken, was für ein Erfolg die damals mit Wii Sports hatten, aber das ist auch schon 16 Jahre her. Ne? Wir sind in einer dezent anderen Gaming-Gesellschaft, sagen wir es mal, angekommen, wo online auch erstmal wichtig ist. Aber auch, wir haben zum Beispiel ein Ring Fit gesehen. Ne? Das ist natürlich nochmal eine andere Sache, aber das hat ja gerade für Einzelspieler,
das war richtig mal, gut.
Ja, das wurde richtig gamifiziert, der Sport oder die Bewegung, die man da hatte. Ne? Und das zeigt ja auch, dass du selbst nicht nur einfach eine Handvoll Disziplinen da reinwerfen musst, sondern du kannst ja auch was drumherum stricken, um auch vernünftig Training fürs Online zu machen, wenn das dein Hauptaugenmerk sein wird, oder Belohnung zu machen. Und du kannst ja vielleicht sogar so einen Ringe-Fit-Effekt haben, von wegen, weil es ja auch Bewegung und Training, die mit dazu kommt.
Ich habe auf jeden Fall, also ich mache regelmäßig Sport, aber trotzdem habe ich ein paar Partien angesprochen mit Switch Sports, wo ich im Nachgang wirklich Muskelkater hatte.
Du auch? Ja. Oh Gott sei Dank. Ich dachte, ich war nicht mehr die Einzige gewesen.
Es sind immer die Muskelgruppen, die man sonst nicht verwendet. Ne?
Ist so. Deswegen, also du hast vollkommen recht. Und du bist auf jeden Fall nicht alleine.
Oh Gott sei Dank.
Und ich mache regelmäßig Sport. Deswegen, ich habe auch wirklich so Selbstzweifel gehabt. Okay,
ja, okay. Ich mache halt gar keinen Sport. Und ich dachte nur so, oh Gott, so weit ist es schon. Du kriegst einfach Muskelkater von Switch Sport.
Super. Sei froh, dass du nicht den Rücken zerrst, wenn du das Spiel aus dem Regal ganz oben rausholst.
Oh Gott, ich habe zum Glück die digitale Version.
Bei anderen Personen.
Abschließend, es ist wirklich, im Kern ist es ein cooles Spiel, es macht wirklich Bock, aber sie haben das drumherum, ist das so barebones, das ist halt wirklich nur so ein Skelett von einem Spiel, dass so der Gesamteindruck so komplett runtergebrochen wird, und das finde ich persönlich einfach schade. Auch nochmal wichtiger Zusatzpunkt, es soll eine weitere Disziplin kommen als Update, und zwar Golf. Wann genau, es gibt kein konkretes Datum, aber es soll wohl im Laufe des Jahres nochmal erscheinen. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass da Singleplayer-mäßig oder generell, was so Inhalte angeht, dass da noch ein bisschen mehr kommt.
Ja, meinst du, sie haben es jetzt extra verschoben, weil wir im letzten Jahr das Golfspiel hatten? Ne? Wir sagen, das ist zu nah dran oder so.
Weiß ich ehrlich gesagt, für mich.
Wozu willst du jemanden noch kaufen zum Vollpreis, das andere Ding, wenn du es jetzt hier als Disziplin hast?
Für mich ist das eher ein Indikator, dass die das halt wirklich mit der heißen Nadel irgendwie entwickelt haben und schnell rausballern wollten. No? Weil sie halt, keine Ahnung, entweder noch einen Titel drin haben wollten, vielleicht ein Spiel, das halt für die, auch ein Spiel im Jahr haben wollten.
Ich verstehe es natürlich. Kann man Xenoblade doch nochmal 3 Monate vorziehen. Ganz easy. Nein, es ist ja schön, dass die zumindest anders als bei vielen anderen Herstellern, wo sehr viele Verschiebungen immer dann passieren, dass Nintendo abliefert und teilweise Spiele auch früher rauskommen. Aber wenn sie dann den Eindruck machen, wie bei dem hier, dass sie durchaus ein bisschen Arbeit hätten vertragen können, dann bringt es mir jetzt auch nicht jetzt dafür, Geld auszugeben.
Ja, naja. So viel zu Nintendo Switch Sports. Könnt ihr euch, wie gesagt, sowohl digital als auch in der Retail-Fassung holen. Und ich finde, ihr verpasst halt wirklich nichts, wenn ihr dieses Strap nicht habt. Scheiß drauf, Fußball ist eh nicht, also zumindest in dem Spiel, wirklich nicht interessant. Bleibt lieber bei FIFA, was das angeht.
Entschuldigung, EA Sports FC. Mhm. Ist auch eine wichtige Nachricht, die letzte Woche passiert ist. FIFA ist nicht mehr FIFA.
Ja.
Mhm. Die Lizenzvereinbarung wurde gekündigt.
Ja.
EA möchte nicht mit der FIFA zusammenarbeiten, was ich gut finde.
Ja. Also mich hat's gewundert zuerst in der Hinsicht, weil ich dachte, dass da ja nicht nur der Name FIFA dazu steckt, hintersteckt, sondern dass die damit auch quasi die Lizenz für den Großteil der Vereine und der Sportler einkaufen. Aber anscheinend ist dem wohl nicht so gewesen, sondern dass die primär sehr viel Geld für die Namensrechte ausgegeben haben. FIFA hat natürlich eine Tradition im Sportbereich. Ne? Also seit Jahrzehnten bei FIFA weiß jeder sofort, was gemeint ist. Und den neuen Titel finde ich relativ sperrig.
Ja, ich auch.
Ich finde das aber super. Ich finde das extrem mutig von EA. Das ist so ihr absolutes Steckenpferd. Das ist das Spiel, das mit Abstand am meisten Kohle irgendwie generiert für die. Und dass sie da halt wirklich so den... Ja, also so wird.
Ja, nein, ich denke nur gerade drüber nach. Also ich habe schon gehört, dass die FIFA natürlich trotzdem noch weiter die Lizenz vergeben will und dass die anderen Sportspiele rauskommen. Und ich sehe so kleine, traurige Jungs, die dann zum Geburtstag das neue FIFA von Calypso Entertainment bekommen oder so.
Hast du dieses Statement von der FIFA gelesen oder ihr? Dass sie geschrieben haben oder verlauten lassen haben, dass es natürlich immer noch das offizielle FIFA-Spiel geben wird. Mhm. Und nur wo FIFA draufsteht, da bekommt ihr auch das beste Fußballspiel.
Gibt's auch Achievements für Menschenrechtsverletzungen? Oder?
Das ist eine sehr gute Frage.
Das wäre ein akkurates FIFA-Spiel dann.
Das wäre richtig geil, wenn EA das in seinem neuen Spiel aufgreifen würde. Wie nice wäre das?
Tut mir leid, Spiel in Katar ist abgesagt.
Das wäre so gut. Naja. Genau, da können wir aber ein bisschen mehr zu erzählen, wenn die dann halt wirklich was Neues zeigen. Leider auch EA angekündigt, dass sie im Sommer nicht großartig was Neues zeigen werden. Also keine EA Play oder so. Die haben auf jeden Fall schon angesagt, dass sie austreten werden.
Ja, die EA Plays fand ich aber mit am wenigsten spannend, muss ich sagen. Also nicht wegen hauptsächlich wegen des Programms von EA, weil die haben natürlich ihre ganz großen Marken, die Need for Speeds, die Sportspiele, die dann wieder neu präsentiert werden. Aber im Grunde, ich hatte mir das Gefühl, dass da relativ wenig an Überraschung da ist, wenn jetzt nicht nochmal ein Spiel von dann Josef Fares oder sowas nochmal angekündigt wird. Mhm. Ja, weil das steckt ja auch da in der ganzen EA-Publishing-Ecke mit drin.
Wurde übrigens auch angekündigt, dass Josef Fares und Hazelight, dass die haben It Takes Two Brothers und so weiter gemacht. Mhm. Dass da ein neues Spiel kommen wird.
Three's auch Company, wieder, jetzt mit drei.
Auch wieder von EA gepublished. Finde ich persönlich ganz cool.
Und ja, dem, also ich meine, Takes Two mit Game of the Year und allem drum und dran und so viel Preise abgesahnt. Also bin sehr gespannt, was die sich jetzt überlegen. Na, auch wenn It Takes Two natürlich teilweise sehr unterschiedlich angekommen ist, gerade wegen der Narrative.
Ne? Gameplay ist überragend. Ja. Story, bitte alles skippen.
Ja, ja, ist wirklich so. Kann ich so unterschreiben.
Ja, ich bin sehr gespannt, was die sich überlegen. Ne? Weil ambitioniert sind die Sachen natürlich immer.
Mhm. Alright, machen wir weiter. Und zwar, ey komm, ich habe noch ein kleines Spiel mitgebracht, das möchte ich ganz schnell abhaken, dann mache ich weiter. Und zwar, dafür müssen wir tatsächlich auf meinen Bildschirm kurz gehen. Dieses Spiel nennt sich Franken. Und Franken ist ein Itch.io-Spiel, das es kostenlos gibt. Und ist nicht sonderlich lang. Mach mal hier Play.
Sieht ja fantastisch aus.
Ja, geht 30 bis 60 Minuten. Ist ein kleines Rollenspiel, das ein bisschen angelehnt ist auf Final Fantasy 4 oder Dragon Quest. Und das ist der eigentliche Punkt, Hauptinspiration ist Undertale oder Deltarune oder auch Earthbound. Dieses Spiel ist super quirky. Du hast super interessante Dialoge, die sich persönlich auch nicht so wirklich ernst nehmen. Es ist ein sehr großes, ich möchte nicht so viel verraten, aber es ist ein Metaspiel, das so ein bisschen auch mit deinen Erwartungen spielt. Es ist super gut geschrieben, kann man sich, wie gesagt, kostenlos über itch.io sich runterladen. Ist absolut großartig. Hat jetzt in den letzten zwei Wochen ein bisschen Buzz generiert, nachdem es Dunkey gespielt hat, Videogame Dunkey. Ich weiß nicht, ob ihr den YouTube-Kanal kennt. Das ist ein relativ großer Comedy-Kanal, der sich halt mit Games beschäftigt und der hat dieses Spiel hier vorgestellt und seitdem ist es halt so komplett ausgebrochen. Jeder hat sich angesehen, jeder liebt es. Ich habe es mir auch angeguckt und ich kann es bestätigen, es ist unfassbar lustig. Da gibt es so geile kleine Momente, die mir den Tag sehr, sehr versüßt haben. Also wenn ihr so ein bisschen drauf steht, auf Undertale oder auf Earthbound und bisschen quirky Dialoge, das kann ich wirklich jedem empfehlen. Kann man sehr, sehr schnell wegspielen. Hat richtig, richtig viel Spaß gemacht.
Wow. Also, schöner Tipp. Ich hatte es auch jetzt nicht im Blick. Wahrscheinlich werden die Danke-Videos demnächst dann in der Schleife empfohlen überall. Das passiert ja immer.
Das ist ganz schlimm.
Unregelmäßig.
Gut, du guckst dir ein Video von dem an und deine YouTube, dein YouTube-Kanal
ist voll. Ich habe seit Jahren meine Watchlist ausgeschaltet. Ne?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so dumm.
Aber irgendwo holen die trotzdem natürlich ihre Empfehlungen dann her. Aber sowas ist meine Kragenweite. Ne? Auch gerade
das würde dir, glaube ich, auch echt gut gefallen.
Weiß nicht, ob manchmal es gibt ja häufiger solche, nicht nur Undertale, sondern andere parodistische Retro-Style-RPGs, Breath of Death, gab es vor vielen Jahren mal.
Das war auch sehr gut.
Ja, wo du dann auch so ein bisschen diesen Oldschool- und Parodie-Ansatz hattest, aber jetzt nicht in diesem kleinen Maße. Ich muss auch an, wie ist nochmal dieses Japan-exklusive Game, was nach 20 Jahren, vor zwei Jahren das erste Mal wieder übersetzt wurde.
Ich weiß, Moon.
Moon war es. Moon, genau, was dann auch irgendwie die Perspektive eine von Rollenspielgegnern gezeigt hat, die vom eigentlichen Helden dann rein
und genau in diese Richtung
Schicksal.
Genau in diese Richtung geht das hier. Deswegen guckt das euch sehr, sehr gerne an. Ich mach das hier mal weg und schau mir direkt an, was wir als nächstes auf der Uhr haben. Liebe Esther, du hast Halo Infinite mitgebracht. Wir wollen nicht über das Hauptspiel sprechen, sondern über Season 2. Ich habe nur am Rande immer mitbekommen, dass sehr viele Leute sehr, sehr unglücklich sind, was so die Entwicklung von Halo angeht. Ich weiß, dass du Halo sehr, sehr gerne spielst. Season 2 hast du reingeguckt. Ist das wirklich so ein Feuer, das jeder beschreibt, oder macht's dir Spaß?
Mal so. Also ich hasse es, aber ich höre halt nicht auf, es zu spielen. Es ist irgendwie, weiß ich auch nicht.
Willkommen im Job.
Ja, ich weiß auch nicht. Also vor allem Season 2 hat jetzt halt zwei neue Karten und drei neue Modi. Das ist ja an sich ganz cool, dass endlich mal sowas Neues kommt. Der Battle Pass dauert auch wieder ein halbes Jahr. Auf der einen Seite meiner Meinung nach zu lang, auf der anderen Seite ist es halt cool, weil du wirklich genug Zeit hast, den einfach da auch alle deine Belohnungen abzuholen. Aber dadurch, wenn dann so Spieler hat wie mich, die halt einfach schlecht in Halo sind, also ich liebe Halo, aber ich bin einfach schlecht da drin, dann der neue Modus, für den ist jetzt auch 2 Wochen direkt zu Anfang ein schönes neues Event gab. Da musste man Last Spartan Standing spielen, was man hier sieht. Also ganz normal jeder gegen jeden mit 12 Leuten. Du hast aber nur 6 Leben. Und jedes Mal, wenn du jemanden killst, bekommst du eine Punktzahl oder wenn du auch unterstützt oder sonst irgendwas. Und wenn du eine gewisse Punktzahl immer erreicht hast, dann kriegst du eine neue Waffe. So, dann wird eine weggeschmissen und dann kriegst du eine neue. Ja, wenn man aber halt so schlecht ist wie ich, dann kommst du noch nicht mal zur zweiten Waffe gefühlt, weil einfach dadurch, dass du nur diese 6 Leben hast, also manchmal hast du auch einfach einen guten Run. Ich hab's auch einmal geschafft, da zu gewinnen. Ich hab seitdem auch nur 2 Mal gespielt, glaube ich. Aber einmal habe ich es geschafft, das zu gewinnen. Du brauchst halt einfach Glück und Map-Kenntnis. Ich meine, das war bei Halo immer so, aber da ganz besonders. Aber trotzdem sind immer noch Bugs drin, vieles funktioniert einfach nicht so. Weil das Problem ist, jetzt stellt euch mal vor, ihr scheidet da als erstes aus. Der Modus dauert 10 bis 15 Minuten, wenn es nur nach Zeit geht. Du kannst nicht rausgehen. Du musst da sitzen und warten, bis einer übrig ist. Und dann kommt aber vorher so ein Pop-Up-Fenster, wo drin steht, das musst du nicht, du kannst einfach rausgehen. Ja, wenn du rausgehst, kriegst du aber deine Punkte nicht. Obwohl das halt da steht, dass du die Punkte bekommst. Und da müssen die auf jeden Fall dran arbeiten, weil ich saß dann teilweise da, bin halt, irgendwann war ich halt raus und dann sitzt du erstmal da, kannst denen dann halt zugucken.
Denk darüber nach.
Ja, es ist halt
denk über dein Leben nach.
Also ja, es ist schön, dass neuer Content da ist, es ist schön, dass da auch neue Modi dabei sind, aber ein bisschen dran geschraubt werden muss auf jeden Fall noch.
Du bist nicht die Einzige. Als du mir das gestern geschrieben hast, habe ich auch wieder mal im Reddit nachgeguckt und geschaut, okay, wie ist so der so das Stimmungsbild und
ja.
Also, Leute sind nicht amused, was so den Multiplayer-Aspekt von Halo angeht. Drück dir die Daumen, dass das noch, dass sie das noch irgendwie hinkriegen. Ich drück mir die Daumen, dass ich jetzt den nächsten Titel hier vernünftig richtig ausspreche.
Du kannst ja ablesen.
Das ist natürlich wieder, was wäre eine Game-Talk-Sendung ohne ein weirdes japanisches Spiel, das Gregor mitbringt. Und zwar The Centennial Case, a Shijima Story.
Holy moly. The Centennial Case, a Shijima Story.
Holy moly, okay.
Ist das neue Spiel von Square Enix?
Ich hab die Bilder angeguckt und ja, das ist ein Gregor-Spiel.
Ja, aber ich denke, wir können den Trailer dann auch mal sehen, dann erklärt sich einiges so ein bisschen von selbst. Da ist ein Adventure oder ein Visual Novel, besser gesagt, mit FMV-Umsetzung. Also Square hat das letzten Freitag rausgebracht für Steam, für PS4, läuft auch auf PS5 und auch für die Switch. Leider keine Xbox-Version bisher. Und Visual Novel ist ja quasi die japanische Abart der Grafik-Adventures. Natürlich kann sehr unterschiedlich sein. Ich habe bisher auch nur so knapp 1 Stunde spielen können. Man muss sich schon dafür Zeit nehmen. Das Spiel selber soll so 10+ Stunden gehen, wenn man es insgesamt dann sich komplett anschauen möchte. Und stellt so eine Art Detektivgeschichte dar. Hat mich so ein bisschen in der Form erinnert an solche Spiele wie Famicom Detective Club. Oder auch, ich habe im letzten Jahr dieses Root-Film ja vorgestellt, was ja auch so eine Visual Novel war, die in Japan angesiedelt ist, die sich ein bisschen so Mystery-Sachen gedreht hat. Und hier ist man in der Rolle von einer Mystery-Autorin. Da sieht man sie. Unser Hauptdarstellerin und die wird von einem Kollegen zu seinem Anwesen eingeladen oder zum Anwesen seiner Eltern, weil dort wurde eine Leiche gefunden, allerdings eine, die vor über 100 Jahren im Garten dort verscharrt wurde und da ist einiges an Beziehungen innerhalb der Familie im Argen und der Kollege möchte quasi, dass die Autorin dort fast schon undercover ist und versucht ein bisschen so diese ganzen Machenschaften so aufzuklären und innerhalb des Spiels funktioniert das so, dass du dir natürlich die Videosequenzen anguckst. Das ist alles recht aufwendig gefilmt. Hat mich vom Aufwand her so ein bisschen an so eine TV-Serie erinnert. Also mit Sets und allem drum und dran. Englische und japanische Synchro kann man sich angucken. Und es gibt an manchen Stellen, wenn man so zu bestimmten Dialogpunkten kommt, dass man Schlüsse ziehen kann. Und dann wird auf diese andere Ansicht geschaltet, die man hier gesehen hat, so eine Art Zeitstrahl, wo man dann hingehen kann, oh, diesen Satz könnte ich so interpretieren, den ziehe ich so auf die Timeline und kann dann so Schlussfolgerungen mir raussuchen, um dann die Geschichte in bestimmte Punkte dahin zu lenken. Der Gameplay-Part war noch relativ reduziert zu Beginn. Also du hast natürlich auch, weil es alles mit Videosequenzen gefilmt ist, du hast wahrscheinlich nicht so viel Varianz, wo das alles hingehen kann, sondern nur im Detail dann angepasst. Aber es kann durchaus auch sein, weil es sollen ja knapp 10 plus Stunden sein, dass du vielleicht durchaus unterschiedliche Ausgänge oder Richtungen haben kannst, wo das hingeht. Aber da muss auch entsprechend viel Aufwand reingegangen sein, weil sonst musst du den Aufwand relativ niedrig halten. Läuft relativ gemächlich ab, also man muss schon Bock haben auf diese eher entschleunigte Story, wie sie dargestellt wird. Und es gibt so ein paar schöne, nette Stilmittel. Also, wie gesagt, der Aufwand so, er hat mich eher so an TV-Serien erinnert. The Centennial Case bezieht sich eben darauf, dass das auch in der Vergangenheit spielt. Und da wird sich so dem Stilmittel bedient, dass die Protagonistin sich Sachen vorstellt, um quasi ihre Schlüsse zu ziehen, wenn sie dann von vor 100 Jahren liest oder andere Sachen da passieren, aber sie visualisiert die Personen mit Leuten, die sie kennt. Stell dir vor, der Charakter sieht aus wie dein Kollege oder dessen Vater sieht aus wie diese Person, also können die gleichen Schauspieler sich dann in alte Kostüme reinhauen und dann die Szenen von vor 100 Jahren darstellen und das mitmachen. Ja, und wie gesagt, wenn man so Visual Novels und solchen Kram mag, also es schien spannend genug zu sein, dass man da so dranbleibt, aber eben eher gemächlich. Man muss so Bock auf eher so japanische Detektivgeschichten haben. Und ich denke, nach dem gemächlichen Anfang muss es trotzdem ein klein bisschen anziehen, damit du so dann dranbleibst. Ist das Mysterium spannend genug? Hast du da vernünftig Fortschritt? Ist es genug gamifiziert, dass du nicht nur das Gefühl hast, einfach ein Video dir anzugucken? Und ich fand es schön, dass man nach langer Zeit auch mal wieder so verstärkt auf aufwendigere FMVs setzt. Was aber auch gleichzeitig bedeutet, dass das Spiel jetzt kein Low-Budget-Ding ist. Kostet 50 Euro.
Okay.
Und ich dachte auch im ersten Moment, das ist aber ordentlich für so eine Art Game. Wenn man den Aufwand bedenkt, der wohl in den Dreh reingeflossen ist, kann ich verstehen, dass sie das Budget damit wieder rausholen sollen, aber es ist natürlich kein Impulskauf, ne? Sondern so Personen wie ich, die auf solche Genres stehen, ich hätte den Preis dann auch in Kauf genommen, so, aber mein Gefühl ist es eher, dass es doch eine große Einstiegshürde ist, weil das nimmt niemand spontan mit, wenn man sich das sagt, weil dafür gleich 50 Euro, ne? Schwierig, ne? Ich habe es auf der PS5 bisher gespielt, die PS4-Version. Ich denke mal, dass du nicht so einen großen Unterschied dann auf Switch oder auf dem PC dann haben wirst. Und ja, ich werde weiter reinschauen in den nächsten Wochen, wenn ich mal die Zeit in Ruhe finde, mal entschleunigt das Buch zu lesen, mir die Story anzugucken, die Serie dann anzuschauen und davon berichten, ob sich denn auch lohnt, da wirklich die 50 Euro für auszugeben.
Gab es nicht auch vor ein paar Jahren auch so ein mega gutes FMV-Spiel auch aus Japan, 428 hieß es, glaube ich, oder so?
428, Shibuya Scramble.
Ja, Shibuya Scramble, genau.
Dass ich in Japan hast du durchgespielt
auch hier
habe.
Auch ein weggelobt.
Es ist ja 40 von 40 in der Famitsu im Original. Ach, auf krass. Der Nintendo Wii bekommen, 2008 oder wann auch immer das rausgekommen ist. Ist weniger FMV-Adventure, sondern es sind reelle Fotos, die geschossen wurden in Shibuya damals und haben sie so eine Crime-Story aus verschiedenen Perspektiven gemacht. Ist fantastisch, richtig gut. Ich habe es damals, als wir in Japan
gelesen haben. Ja, ich erinnere mich.
Habe ich es in den Bahnfahrten gelesen auf meinem Laptop, weil du ja sowieso sehr lange in den Bahnen gesessen bist. Und ich bin tatsächlich nach Shibuya gefahren und habe dort das Review zu dem Spiel gemacht. Mit der Kamera bin ich über den Scramble gelaufen und habe mein Fazit gemacht und so. 428 ist fantastisch. Ja, aber weniger FMV, sondern eben richtig geschossene Fotos aus so Ende der 2000er. Und ich fand's richtig, richtig geil. Also kann ich auch super empfehlen, wenn man es für einen günstigen Preis jetzt öfters mal bekommen kann. Bin eh wieder so ein bisschen mehr auf dem Trip, Visual Novel zu spielen. In der letzten Woche, da warst du nicht da, aber da habe ich Virtuous Last Reward nochmal durchgespielt.
Das hattest du mal vor zwei Wochen kurz erwähnt.
Genau, im Game Pass angefangen. Dann habe ich 30 Stunden gezockt innerhalb von einer Woche. Und ich habe auch noch einige Sachen, auf die ich persönlich Bock habe, die ich nicht so lang gespielt habe. Die Silver Case-Dinger zum Beispiel von Suda51. Die sind ja auch vor einigen Jahren rausgekommen. Danganronpa kommt ja auch noch mal ein bisschen was jetzt noch dazu. Also als Fan von solchen Games kann man sich nicht beschweren.
Kannst du was damit anfangen, Esther?
Auf jeden Fall.
Echt?
Also,
wirklich?
Ja, also ich habe, ich kenne keins davon, aber ich finde es super interessant. Ich hätte da richtig Bock drauf irgendwie. Ich bin auch totaler Fan von Crime. Egal ob Serien, Filme oder sonst irgendwas. Und ich glaube, da hätte ich richtig Spaß dran tatsächlich.
Nice, ich habe jetzt letzte Woche wieder mit 13 Sentinels angefangen. Ich weiß, dass du das kennst. Hast du mal was von gehört? Mhm. Ist auch eine Visual Novel, aber du hast deutlich mehr Spielelemente mit drin. Spielst
auf der Switch jetzt mittlerweile, ne?
Nee, leider nicht. Ich habe es auf der PS4 damals gekauft. Nee, mittlerweile PS5.
Hoffentlich, auf der PS4 wurde es sehr rucklig gegen.
Ja, nee, ich spiele es aktuell auf der PS5, dann kam irgendwann die Switch-Version und jetzt ärgere ich mich so doll, dass ich mir das nicht für die Switch geholt habe, weil das ist das perfekte Handheld-Spiel, das halt immer entweder im Bett oder unterwegs spielst, wenn du in der Bahn bist oder so.
Es ist wie ein Buch eben mitnehmen, so ein bisschen, ne? Also deshalb habe ich solche Sachen früher auch prädominant auf dem DS oder der Vita gespielt, ne? So die Ace Attorneys und eben Virtua's Last Reward und andere Sachen. Kurz mal in der Bahn ein Kapitel lesen oder da weitermachen, ein bisschen drüber nachdenken. 13 Sentinels hat ja zum Glück auch eine andere Game-Komponente. Also als es rausgekommen ist, war es mein Game of the Year auf der PS4 damals und auch recht langatmig, muss man sagen, mit 30 plus Stunden. Aber so wie die ganze Story verläuft und wie das alles ineinander greift, es ist schon ziemlich gut.
Ich habe hier mal einen Trailer angemacht und also allein, ich hab's mehrere Monate liegen lassen, weil ich Elden Ring gespielt habe.
Das hab ich mal gesehen.
Ja?
Ja.
Ich liebe halt diesen, ist es Vanillaware?
Das ist genau, das ist der George Kamitami, will ich jetzt sagen, also der Dragon's Crown und andere Sachen gemacht
genau,
hat.
Genau.
Diese sehr aufwendige Anime-Stil, aber also wirklich sehr, sehr hübsch gemacht.
Ja, es sieht fantastisch
und,
aus.
Und für den Art-Designer vergleichsweise dezent, wenn man jetzt an sowas wie Dragon's Crown zurückdenkt, weil das sich
deutlich nicht, dezent.
Es ist nicht so freizügig zum Glück.
Fanservice ist da zum Glück nicht ganz so, auch wenn es
gibt,
auch,
es gibt Fanservice,
ist.
Ja, aber zum Glück sehr wenig.
aber lasst euch davon nicht täuschen, also selbst das, was ich bisher so ein bisschen gespielt habe, das hat sofort Bock gemacht. Das ist so eine kleine Evangelion-Zeitreise-Story.
Ja.
Also zumindest das, was ich bisher so mitbekommen
Gemischt
habe.
Gemischt mit Echtzeitstrategie eben.
Yes, genau.
Was mich verwundert hat, weil ich mag Echtzeitstrategie überhaupt nicht, hab's trotzdem sehr gerne.
Ja, aber das sind so die Punkte, die mich noch am meisten stören. Aber wie gesagt, das ist alles halb so wild, insgesamt ein cooles Spiel, aber ich will es später mitbringen, wenn ich es halt ein bisschen länger oder hoffentlich irgendwann mal durchgespielt habe.
Wir reden mal über die Story, wenn es soweit ist.
Ja? Yes. So, jetzt möchte ich tatsächlich über ein anderes Thema sprechen und zwar über die ganze Sony-Geschichte beziehungsweise das neue PlayStation Plus. Wir haben vor ein paar Wochen kurz darüber gesprochen, das habe ich anfangs erwähnt, dass Sony PlayStation jetzt auch das Game Pass-Modell übernehmen möchte, nicht 1:1, also nicht einfach nur ein Abo-Modell und ihr könnt rein investieren und ihr bekommt eine diverse Auswahl, sondern die wollen halt verschiedene Tiers einfügen. Und zwar hast du hier, jetzt muss ich hier wieder dieses Dokument aufmachen.
Essential? Deluxe? Nein, da war noch was dazwischen.
Essential,
extra.
Deluxe, extra. Ich weiß aber auch nicht, ob das so die offiziellen
Ist das hier Starbucks? Was ist nochmal Venti?
Ich glaube, bei uns ist es Premium, oder?
Ja, das kann sein. Ist es kann sein, anders? dass es Übersetzungsgeschichten gibt. Also hier, ich lese mal von den Kollegen von Video Game Chronicles, lese ich mal den ersten Satz. PlayStation Plus New Extra and Premium Tiers will include library of PS4 and PS5 games that will include Assassin's Creed Valhalla, Demon's Souls, Ghost of Tsushima, Director's Cut and more, Sony said on Monday. Dann hast du noch in addition, the platform holder confirmed some of the PS1 and PSP games, die im Premium-Tier enthalten sein soll. Also dieser Premium-Tier, da musst du noch ein bisschen was draufzahlen, bekommst du halt so Legacy-Titel, die auf der PS3 oder auf der PSP liefen. Aber, wenn ich das richtig verstanden habe, sind das keine Spiele, die du einfach, die wählst du an, lädst sie runter und kannst sie spielen, sondern die werden über den Stream laufen.
War es nicht so, dass das nur für die PS3-Spiele gilt und du PS1 und PSP lokal spielen kannst, oder habe ich das falsch abgespeichert?
Ich werde das hier mal.
Also PS3 kann ich verstehen, weil Cell-Prozessor wird immer noch nicht vernünftig emuliert. Das wirst du wahrscheinlich nicht so leicht direkt auf der PS5 lokal spielen können. Bei PSP und PS1 würde mich das persönlich wundern. Also auch mittlerweile, du kannst natürlich übers Online-Streaming spielen. Ich präferiere immer das Runterladen und daheim zocken.
Ja, ich auch.
Hier wird auf jeden Fall die PS3 extra genannt. Du hast recht, Gregor. Finally, Sony confirmed a list of PS3 games that will be made available for streaming and first titles to be made available for free game trials. Also wir haben hier auch schon eine große Liste. anfangs hieß es, man wird um die 700 oder über 700 Spiele haben, die inkludiert sein sollen. Also die Liste bildet das auf jeden Fall nicht ab, auch wenn sie schon gesagt haben, das ist eine Selektion, also da wird noch mehr kommen. Wie, wann, wo, was? I don't know, keine Ahnung. Je länger das geht, je länger sie das so weird kommunizieren, je länger oder je mehr Spiele man bekommt, die man mal so und mal so spielen kann. Es gibt auch einige Spiele, die man dann doch runterladen kann neben dem Stream. Dann gibt es Spiele, die man nur streamen kann. Dann bezieht sich das zum Teil nur auf Legacy-Titel, also alte Retro-Spiele. Dann hast du noch Ubisoft Plus, das dazu kommt. Also es wurde ja auch angekündigt von Ubisoft, dass deren Premium-Modell da auch noch irgendwie inkludiert sein wird. Du hast verschiedene Pricings. Ich blick da ehrlich gesagt nicht mehr durch.
Es hat wahrscheinlich alles seine Beweggründe, warum sie sich das so überlegen. Das mit Ubisoft zum Beispiel, ich denke mal, du hast ja mittlerweile EA Play im Game Pass drin, mhm. Was ja auch ein separates Service eigentlich ist, den du dazu buchen kannst. Aber es bietet sich natürlich an, um noch mehr Wert für dein Angebot hier zu machen. Ich meine, bei all den hehren Absichten, die sie haben, vieles hört sich cool an, was sie planen und auch so eine Art Game Pass, in Anführungsstrichen, von dem sich immer Sony gesträubt hat. Das Grundsätzliche ist ja, wenn du an Game Pass denkst, ich will Day One neue Spiele da drin haben, wie bei Microsoft, die normalerweise zum Vollpreis wären, ne? Dass das neue Halo drin ist, das neue Gears of War, das neue Forza oder so, was du bekommst. Und genau das wird eben nicht sein, ne? Mit egal welchem Premium und sonst hier du dir damit holst. Und das kann also alles nur ein bisschen so Stückwerk sein, was du da kriegst. Von wegen, oh, eine Library, die könnte ich ja eigentlich aber schon haben, wenn ich PS Plus vorher geholt habe, weil da hast du ja auch schon deine Auswahl von 20 Premium-Titeln, die du zocken kannst. Da ist PlayStation Now, wo du eh schon einen Großteil dieser Sachen machen kannst, auch zu nehmen. Nicht unbedingt allzu teuren Preis. Ich verstehe auch nicht diese Aufteilung von wegen, warum sind die Retro-Games in den teureren Klassen da drin? Ja. Weil, ist das ein Anreiz? Also für mich persönlich, ja, cool, dass ich PS1 und PSP-Titel spielen kann. Aber das klingt für mich eher was wie so ein Standardding, dass du mit dem niedrigsten Tier mitbekommst. Und dann sind die neueren, die wertvolleren Spiele, die normalerweise auch mehr kosten, dann in den höheren Sachen mit dabei. Und das sehe ich zum Beispiel persönlich nicht als Anreiz, da den größten Tier mir zu holen, um da alte PSP-Spiele zu zocken. Also ganz, ganz komisch zusammengestellt und die Kommunikation ist eben sehr verwirrend.
Das fühlt sich halt vor allem auch so an, dass sie so wirklich cashen wollen mit so Hardcore-Fans, die halt eben Bock haben, alte Retro-Spiele zu spielen. Und das sind halt auch Leute, die halt auch gerne investieren. Da zähle ich mich oder zählst du, eventuell du auch.
Ich würde investieren, aber dann möchte ich die aber zumindest auch kaufen können als Download, die alten Retro-Games. Ja. Ne? Und sagen können, ich gebe 5 € für dieses PS1-Spiel oder sowas aus und dass ich nicht immer abonniert das haben möchte. Und es wird ja keinen Kauf anscheinend geben, diese einzelnen Sachen.
Absolut. Also da gibt es auf jeden Fall keine Absichten, die nochmal separat online zu stellen. Wenn das doch der Fall sein soll, schreibt es wie gesagt gerne in die Kommentare. Das würde mich persönlich freuen. So ist es halt nichts Halbes, nichts Ganzes. Ich verstehe das grundsätzlich einfach nicht. Das Einzige, was ich echt cool finde, ist der Punkt hier ganz unten, und zwar nennt sich der Time Limited Game Trials. Ich bin großer Fan von Demos und da gibt es unter anderem auch Spiele wie Horizon Forbidden West, Uncharted Legacy Collection, Cyberpunk, du hast Farming Simulator, Tiny Tina und so weiter. Das sind so Sachen, cool. Das finde ich richtig nice.
Das sind so diese 1-Stunden-Proben, aber also keine Demos an sich, sondern das komplette Spiel runterladen und dann wirst du nach einer Stunde gekickt und
das wird höchstwahrscheinlich der Fall sein. Mhm. Aber allein die Tatsache, dass du halt so ein bisschen Möglichkeit bekommst, Demos auszuprobieren, auch für Leute, die jetzt angewiesen sind auf Accessibility, dass sie einfach checken können, okay, kann ich die Spiele überhaupt zocken? Das Ding ist, sowas müsste halt kostenlos sein.
Ja.
Also, dass sie das halt in deinem Premium-Ding nochmal checken.
Und
also
eine Refund-Policy wie bei Steam, ne? Dass ich sagen kann, dass ich nach einer Stunde oder zwei, ich glaube 2 Stunden sind es bei Steam, dass ich dann sagen kann, hey, ich krieg mein Geld wieder zurück. Aber jeder der Konsolenhersteller sträubt sich davor. Ja, alle Käufe sind final, ne?
Ja.
Da ärgere ich mich, 25 € für House of the Dead auf der Switch aufgegeben zu haben.
Esther, ist das generell irgendwas, was dich reizt? So, also Abo-Modelle, hast du zum Beispiel den Game Pass?
Mhm, also ich habe den Game Pass Ultimate. Ich hatte vorher immer nur Gold. Ich habe den Sinn irgendwie damals im Game Pass nicht gesehen, weil ich zock schon viel. Aber so viel auch nicht. Also ich habe halt gesagt, die Auswahl, die kann ich ja gar nicht ausnutzen. Und irgendwann habe ich mir aber dann diesen Game Pass geholt und es war eine Erleuchtung für mich. Ich bin wirklich, also ich hatte dann Semesterferien im Studium und ich hatte
so, das ist halt wirklich so die beste Ausgangslage.
Ja, genau.
Semesterferien, Studium.
Und das war halt wie, ja, wenn du auf Netflix guckst und du willst unbedingt irgendwas gucken, aber da ist so viel Auswahl, du weißt einfach gar nicht, womit du starten sollst. Aber da sind schon echt ein paar Titel, wo ich dann einfach durchgegangen bin, habe mir alles mal runtergeladen, zum Beispiel auch Undertale jetzt.
Mhm.
Habe ich jetzt auch angefangen.
Sehr gut.
Weil es halt auch einfach mit dem Game Pass drin ist und ich finde es mega cool auf jeden Fall.
Ah, ich merk's mit der Series X jetzt eben auch. Ne?
Stimmt, also, du bist jetzt auch im Club.
Ja, erstaunlich, wie viel in den Game Pass immer regelmäßig reinkommt und auch an ganz großen Titeln.
Ja.
Ne? Also sowas von wegen, ach, True Colors, jetzt Life is Strange schon kompletter, okay, oh, und jetzt das neue Formel-1-Spiel und so weiter und so fort. Ich habe mal das Gefühl, dass da ein sehr steter Nachschub an großen Titeln ist und auch Oldschool-Sachen eben. Also ohne Game Pass hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht nochmal 30 Stunden in Witcher's Last Reward spontan investiert.
Mhm.
Aber ich merke, dass sie da wirklich schon ein gutes Modell bei Microsoft aufgebaut haben, um dich da dran zu ziehen. Ne? Und ich habe das Glück, dass ich eben noch ein bisschen länger den Game Pass Ultimate habe. Also ich muss mich jetzt nicht damit herumärgern, welchen Tier und so weiter und so fort, weil ich mir das zeitig alles gesichert habe. Das kannst du ja anscheinend mit PS, mit dem neuen PlayStation-Ding nicht machen. Da haben sie ja jetzt vorab quasi es eingestellt, dass du aufstocken kannst.
Ja.
Sondern die wollen darauf warten, dass erst die ganzen Sachen offiziell sind. Aber das wird schon eine große Hürde sein für Sony, eben gegen quasi dieses Bequemlichkeitsmodell von Microsoft vernünftig anzukommen.
Ich bin ein bisschen edgy und kann mittlerweile sagen, dass ich den Game Pass deabonniert habe.
Oh.
Obwohl ich eine
Series... Hast du alles durchgespielt, was da war?
Nee, ganz im Gegenteil. Ich hatte jetzt 2 Monate, wo ich für den Game Pass gezahlt habe und nicht gespielt habe. Weil ich alle Sachen, die ich gerade spiele, ich spiele halt immer noch Elden Ring, das möchte ich irgendwann durchspielen. Ich spiele auf der Switch halt ein bisschen was, wenn ich unterwegs bin. Dann spiele ich sowas wie 13 Sentinels, habe ich auch auf der PS4. Also ich spiele gerade sehr viel auf der PlayStation und auf der Switch und wenig auf der Series X. Und das ist ganz interessant, wie ich, das habe ich bei mir gemerkt, wie ich dann doch zu faul bin und zu denken, okay, scheiß drauf, dann deabonniere ich mal und dann, wenn ich Bock habe, abonniere ich nächsten Monat wieder. Sondern man lässt es einfach laufen. Dann habe ich halt so fast 30 Euro gezahlt, einfach so für nix. Mhm. Einfach nur, um die Option zu haben. Und das ist mir dann auch wieder ein bisschen zu dumm.
Das ist eigentlich okay. Also man sollte nicht die Scheu haben, abzuwählen oder solche Sachen abzubestellen. Genau wie bei Netflix oder anderen Sachen.
Ich glaube, so funktionieren diese Modelle.
Ja, klar funktionieren die so. Ja. Ne? Du bist ja so, ist alles auf gut Neudeutsch gesagt FOMO. Ne?
Ja,
also immer die Gelegenheit haben, wozu jetzt noch dann diesen Zwischenschritt gehen sollen. Ich möchte zumindest die Option haben, mir das dann so anzuschauen. Es ist wesentlich sinniger natürlich, genau wie bei Netflix und andere Sachen zu sagen, ich habe da gerade nichts aktuell, was ich gucken kann. Vielleicht, wenn in einem Monat mal eine komplette neue Serie kommt, die ich schauen möchte, abonniere ich es mal. Oder dieses Spiel wird gedroppt. Ich habe das mit PS Plus zum Beispiel so gemacht, ne? Weil ich ja kein Online-Gamer bin, habe ich kein PS Plus abonniert. Ich habe mir, glaube ich, im letzten Jahr dann einen Monat was geholt, weil dort dann das neue Oddworld-Spiel als erstes
direkt war. Die Geschichte. Ne? Ja.
Und ich sage dann, gebe ich dafür einen Monat 7,99 oder sowas aus, um das Ding zu spielen.
Oder 30 Euro.
Oder 30 Euro, um es zu kaufen. Und dann sage ich, okay, für diese 7,99 kann ich das für diesen einen Monat machen und bestellst dann wieder ab.
Ja. Deswegen, das ist so gerade mein Stand. Ich will erstmal so gut wie kein Abo-Service mehr haben. Ich will mich erstmal auf die Spiele konzentrieren, die ich da habe, die mir auch alle echt Spaß. Ich habe halt auch die Premium-Situation, dass ich halt Games zocke, die mir halt alle super Spaß machen.
Das wichtigste Abo ist die Krankenversicherung, ne? Rest ist optional.
Vor allem, wenn du Freelancer bist. Junge.
Junge.
Mein Freund, die wollen was von dir. aber unabhängig davon. Ich werde da auf jeden Fall erst einmal weg von bleiben, also sowohl von der PlayStation Plus. Ich habe PlayStation Plus original mir nur geholt, damit ich die Messages in Elden Ring sehen kann.
Ja.
Das ist wirklich das Einzige, warum ich PS Plus gerade habe. Ich spiele keine Multiplayer-Spiele aktuell auf der PS5. Ich raide oder keine Ahnung, summone relativ wenig. Aber die Messages, die will ich mir nicht entgehen lassen, weil die sind echt cool. Ich mag dieses Feature einfach, dass die Leute dabei helfen, diese Welt noch ein bisschen besser zu erkunden. Ich finde es gut. Ich hab super viele Gegenden erkundet und gefunden, nur durch diese Messages.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, du hast, egal welche Wand, ob da Illusory Vault
natürlich
oder nicht, trotzdem drauf.
Natürlich werde ich jedes Mal gesmackt.
Ja.
Immer. Aber das macht's auch so ein bisschen aus. Ich finde es ganz cool. Naja, wie dem auch sei, ganz kurz noch, Esther, hast du, also du bist Game Pass Fan, aber wird dir PlayStation Plus irgendwas geben, was dich interessiert?
Ich habe halt keine PlayStation.
Das macht natürlich einfacher.
Also trotzdem kaufen.
Ja, hätte ich eine PlayStation, würde ich vielleicht noch ein bisschen abwarten, aber ich glaube, ich würde es machen. Einfach weil dadurch, dass ich keine habe, ich super viele Exclusive-Titel natürlich nicht gespielt habe, die ich super gerne spielen würde.
Klar, ja, macht Sinn.
Die da auch mit drin sind einfach. Also ich habe Last of Us 1 und 2 gespielt und sowas, aber ich würde ultra gerne The Last Guardian zum Beispiel spielen.
Oh, das hast du noch nicht gespielt?
Nee, ich habe es mal angespielt. God of War würde ich gerne spielen. Sowas alles.
Geil.
Ich
meine, ja, okay.
Theoretisch kann ich das jetzt hier machen in meiner Position bei Game 2. Kann ich mir einfach mal was ausleihen, wenn man es nicht braucht. Aber ja, irgendwie mache ich das nicht.
Also wenn die neuesten Spiele so über Stream in einem Browser möglich wären, ohne dass du eine Playstation brauchst, wäre das ja auch eine
Professionalität. Das wäre auch cool. Das wäre super, das würde ich machen, ja.
Kannst du tatsächlich sogar jetzt schon, also wenn du eine PS5 zumindest hast, da brauchst du einfach nur PS Plus und da gibt es ja die...
einfach so theoretisch auf dem... Hat die Switch einen Browser? Bestimmt, ne?
Nee,
also, kein Opera nein, oder sowas? Was
weil du, Browser mittlerweile auch dazu genutzt werden, um zu
hacken. Ah,
deswegen
kann
haben sie die
werden.
Komplett wegrationalisiert.
Ja, aber zumindest irgend so ein tragbares Gerät, wo du einen Browser dann haben kannst, in der Theorie, so hat ja auch xCloud vorher funktioniert. Ne? Das ging ja vorher nur auf Handys, bis auch endlich mal auf der Xbox möglich war. Das wäre eigentlich eine Alternative, weil du kannst ja immer noch nicht vernünftig eine PS5 bekommen.
Ja, das stimmt.
Oh, stimmt. Ja, das habe ich komplett aus den Augen verloren, dass
Chips,
da immer noch...
Chips-Shortage, wie man so schön sagt. Erst 2030 wird's vielleicht wieder was.
Yes, ich habe hier auch schon gelesen, oder es gibt Meldungen, dass wohl natürlich an der neuen Switch gearbeitet wird, aber die wohl noch dauern wird, weil eben diese ganzen Chips-Geschichten noch auf sich warten lassen. Was auch noch auf sich warten lässt, ist auch gleichzeitig unser letztes Thema, ist Silent Hill. Da haben wir relativ lange nichts von gehört.
Wollen wir nicht noch was über Starfield kurz reinschmeißen? Weil ich glaube, die Leute wollen zumindest hören, dass es nicht dieses Jahr kommt.
Bitte.
Starfield wurde verschoben. Hupsi! Oh, ich bin sehr gespannt. Bethesda und Microsoft haben ja eine E3-Konferenz angekündigt. Ne? Also das
stimmt.
Soll ja. Und ich habe mich persönlich darauf gefreut. Das wäre mein meist erwarteter Titel des Jahres gewesen, ohne bisher davon was gesehen zu haben. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, weil ich nicht weiß, was genau für ein Spiel das werden wird. Aber als Sci-Fi-RPG-Fan habe ich mich schon sehr darauf gefreut. Manche Leute haben Urlaub genommen, ich zum Glück noch nicht. Dafür der 11.11. Normalerweise kann man sich so ein bisschen drauf verlassen, wenn Bethesda solche Sachen ankündigt.
Skyrim war auch 11.11.
Genau, ne? Ja. Da viele Leute haben ihre Hochzeit dann pfeifen lassen, ne? Weil das war der 11.11.11. Ne? Weil das bringt ja Glück, wenn man da heiratet oder Skyrim spielt. Und jetzt kam aber die Nachricht, dass es doch noch um ein halbes Jahr verschoben wird, was richtig ist, meines Erachtens, bevor man dann wieder ein typisches Bethesda-Spiel bekommt, was mit super vielen Bugs ausgestattet ist. Ein halbes Jahr später gibt es vielleicht ein bisschen weniger Bugs. Ne? Aber lieber so, als jetzt auf Teufel komm raus eins da drüber zu brechen. Das ist aber natürlich schade, weil es wirklich auch einer meiner meist erwarteten Titel des Jahres gewesen wäre.
Ich bin seit Fallout 4 sehr, sehr vorsichtig. Was so Bethesda-Spiele angeht, ich weiß, dass es sehr viele Fallout 4-Fans gibt. Ich gehöre nicht dazu. Ich war ziemlich enttäuscht von dem vierten Teil, weil ich den dritten so doll liebe. New Vegas fand ich auch geil. Mhm. Aber den vierten fand ich echt nicht gut. Und deswegen war ich auch sehr, sehr skeptisch, was Starfield angeht. Vor allem, weil wir nichts gesehen haben. Also das Maximalste war halt so ein bisschen Artwork, das animiert wurde. Ein bisschen Soundtrack und that's it. Deswegen erwarte ich sehr viel, was so den Showcase angeht. Haben sie auch ganz kurz mit Microsoft und Bethesda angekündigt.
Habe ich echt drauf gehofft, dass da mal schön Gameplay zu sehen ist. Na?
Ey, das kann ja sein. Und da haben sie halt immer noch die Möglichkeit, mich zumindest zu überzeugen. Weil ich mir natürlich auch eine Series X geholt habe, weil ich solche Spiele so in der bestmöglichsten Fassung zocken möchte, aber Starfield war ich jetzt nicht so mega traurig.
Ja, mein Game Pass läuft davor aus jetzt. Ja? 11.11. hätte noch gepasst für ein, zwei Monate, aber jetzt, wenn vom neuen Release-Datum ist er längst ausgelaufen.
Starfield ist übrigens nicht das einzige Spiel, auch das neue Arcane-Spiel. Oh, jetzt fehlt mir der Name.
Gott, die haben tatsächlich noch eins in Arbeit.
Wurde, ja, ja.
Ich wollte sagen, wurden die nicht aufgelöst, aber ich denke wahrscheinlich in ein anderes Studio.
Arcane natürlich nicht.
Oder so.
Dieses Vampirspiel, das da gezeigt wurde auf der
letzten Ah, da war was. Ja, du hast recht. Da war ja was. Und das sollte schon
Redfall.
Okay, das sollte schon dieses Jahr kommen.
Stimmt.
Das war für 2022 angekündigt.
Okay.
Soll aber auch jetzt erst nächstes Jahr erscheinen. Da haben wir aber auch außer einem Render-Trailer nichts gesehen. Von daher bin ich persönlich nicht wirklich traurig drum. Sollen sie sich drum kümmern, dass es ein cooles Spiel wird. Und dann können wir nächstes Jahr nochmal darüber sprechen. Ob wir nächstes Jahr über Silent Hill sprechen. Jetzt kommt die richtige Überleitung. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Kommt überhaupt ein neues Silent Hill? I don't know. Jetzt gibt es auf jeden Fall neue Gerüchte, dass eins kommen soll. Nicht nur eins, sondern gleich drei. Mhm. Wir haben ein neues Mainline Silent Hill. Wir haben ein kleineres Projekt, das von Annapurna unter anderem eventuell entwickelt wird. Und dann nochmal so ein kleines experimentelles Ding. Genau die gleichen Gerüchte gab es vor ein paar Monaten auch. Wir hatten Abandoned, was sich jetzt anscheinend als großer Scam herausgestellt hat.
Naja gut, jetzt, damals hätten auch viele sagen können, das ist ein großer Scam.
Naja, da haben wir es vermutet, jetzt
jetzt wissen wir es eher.
Jetzt wissen wir es. ich bin kein großer Silent Hill-Fan, weil ich kein großer Horror-Fan bin. Mir macht das alles zu doll Angst. Ihr seid da, glaube ich, ein bisschen bewandert. Da fangen wir mit Esther an. Ist das eine News, die dich interessiert?
Ja, auf jeden Fall. Also ich spiele keine Horrorspiele. Niemals.
Ach, okay. Da bin ich nicht alleine.
Schisser hoch 10.000. Aber ich gucke mir sie an. Also ich kann es im Let's Play gucken. Ich kann es nur selber nicht spielen.
Nee, mach ich nicht.
Und ich liebe Horrorspiele. Ich habe mir jetzt, dadurch, dass ich das selber auch nie gespielt habe und so, habe ich mir den ersten Teil dann mal angeguckt irgendwie in einem Let's Play.
Das PlayStation-Ding?
Genau, richtig. Und da finde ich den Anfang richtig gruselig einfach. Allein das schon finde ich gruseliger als manche Horrorspiele, die ich heute so gesehen habe. Wegen der Atmosphäre einfach. Ja. Und irgendwie den Sounds, diese Musik, die du dann währenddessen hast, während du durch den Nebel läufst und durch diese Gassen. Ich bin super gespannt. Ich glaube, das wird cool.
Gregor, was sagt das Silent Hill-Fan? Ja. Herz.
Also zumindest, ich kann den Leuten da draußen noch mal empfehlen, wenn sie es nicht gesehen haben, im letzten Jahr haben wir hier auf dem Sender ja noch mal Silent Hill 1 und 2 komplett durchgespielt.
Ja,
Let's Play mit Simon Trio, und später auch mit Fabian. Genau, und da Silent Hill 1 noch mal zu erleben, nach so vielen Jahren, hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Beim zweiten natürlich auch. Der zweite ist All-Time-Classic rein. Also auch wenn viel mechanisch natürlich veraltet ist mittlerweile, aber alleine beim Storytelling, bei der Stimmung, bei der Atmosphäre und so weiter, kommt nichts an Silent Hill 2 so richtig vorbei. Und es war echt schade, was nach dem gescheiterten Silent Hills eben mit Kojima dann passiert ist. Nämlich gar nichts.
Krass, das habe ich mit der Serie vergessen.
Diese Gerüchte halten sich schon seit langer Zeit. Und im Grunde, da hatten wir ja auch schon drüber gequatscht, wo Rauch ist, ist wahrscheinlich auch Feuer. Ne? Man rechnet ja schon seit Jahren damit, hey, das wird die große Ankündigung sein. Konami arbeitet mit Sony zusammen und da ist ein großes Studio, das Silent Hill ein neues Spiel macht, vielleicht Remake den ersten Teil, das ist ja auch schon lange her. Es gab zwar schon ein Remake mit Shattered Memories auf der Shattered Memories auf der Nintendo Wii, war ja auch eigentlich ein Remake von Teil 1.
Das war auch gut, oder?
Das war ganz gut, es war anders. Ne? Mhm. Also es invalidiert dann nicht den Wunsch, noch ein richtiges neues Remake von Silent Hill 1 zu bekommen, weil es storymäßig was anderes gemacht hat damals. Und überhaupt, dass mit der Serie was passiert, eben weil du immer den Unterschied hattest, Resident Evil läuft ja weiterhin sehr gut. Ja. Ja? Und Resident Evil ist mehr so der Horror im Vordergrund. Das ist der Splatter, das ist die Gewaltdarstellung. Na, also gerade seit Teil 7 kann das ja sehr heftig teilweise aussehen, wie sie das da so umgesetzt haben. Und Silent Hill hat mehr auf der psychologischen Ebene funktioniert, durch Sound, durch Atmosphäre, durch so ein bisschen das, was du nicht siehst, durch eher Story-Elemente, die dich richtig verstören können. Und sowas bekommst du außer im Indie-Bereich nicht mehr so wirklich, ne? Die Indie-Entwickler sind ja richtig drauf abgegangen, wirklich dann auch coole und interessante Sachen dann zu machen. Und wenn dann so Survival-Horror-Versuche kommen wie The Medium, was wir letztes Jahr hatten, was so, na, ist okay, ne? Letzte Woche hatten wir hier mit Fabian und Simon über Martha is Dead gesprochen.
Stimmt.
Auch viele Survival-Fans dann oder Horror-Fans dann auch mal mitgenommen hat. Es gab dieses Tormented Souls vor ein paar Monaten, was so ein bisschen auch in die Resident Evil-Ecke gegangen ist, so Indie-mäßig. Und ich würde es zumindest begrüßen, wenn Silent Hill wieder zurückkommt. Die Gerüchte waren ja, du hast einmal ein großes Spiel, was kommen wird, dann noch ein weiteres Projekt, das du dann gerade erwähnt, wo wohl Bloober Team mit dranhängt, also die Leute hinter The Medium und Lair of Fear und anderen Sachen, was ich nach The Medium nicht so geil finde, muss ich sagen. Mhm. Also ich hoffe auch mal, dass die entweder dann einen guten Ansatz gefunden haben, wenn die jetzt in diesem Projekt dran sind. Es sind Screenshots geleakt, die zeigen wir jetzt hier nicht. im Bewussten. Ne? Ja. Da hat Konami auch schnell schön den Rechtehammer drüber gemacht und die von Twitter gezählt.
Du findest relativ wenig mittlerweile, nur noch in ganz bestimmten Ecken.
Das genau, es sind eine Handvoll Screenshots geleakt, die wohl das Bloober-Team-Projekt zeigen sollen, was nicht das große Haupt-Silent Hill ist, sondern eins dieser weiteren Projekte. Sah ein bisschen generisch horrormäßig aus meines Erachtens. Mhm. Da hat man so einen Gang gesehen, wo alles voller Post-its beklebt war, der ganze Gang. Oder da war eine Dame zu sehen, die so Joker, Jared Leto-Style sich Sachen ins Gesicht geschrieben hatte. Mal gucken, ob das jetzt wirklich akkurat ist oder irgendwelche UL-Screenshots, die jetzt geleakt sind, die darauf hindeuten, offizielle Ankündigungen gibt's noch nicht. Ich habe nicht so viel Vertrauen auf Bloober-Team, um da Silent Hill gerecht zu werden. Wir hatten sehr viele Versuche in der Nach-Japan-Silent-Hill-Zeit. Da gab's ja solche Spiele wie Downpour oder Homecoming und wie sie alle heißen, die von westlichen Teams gemacht wurden, die dann mehr, wo du denkst, haben die Silent Hill an sich verstanden, sondern es war mehr, die Bildsprache wurde wiederholt und dann wurden ein bisschen so generische Horror-Games draus, die nicht so ganz den Style getroffen haben und ich will wieder richtig coolen psychologischen Horror haben mit schön viel Aufwand dahinter. Mhm. Deshalb hoffe ich mal, wenn dann Sony eine nächste Konferenz und so weiter macht, wird es jetzt dieses Projekt von Bloober sein, gibt's noch irgendein großes Team, wo der nochmal mit dranhängt, kündigt gerne mehr an, solange Konami nicht alleine die Finger drin hat, weil denen ist es ja relativ egal mittlerweile, die machen mehr als genug Geld mit ihren Trainingshallen und Pachinko und was auch immer die da haben, was da gerade Geld generiert. Das erfolgreichste Jahr.
Ich hab's hier gerade auf.
Na, kannst du gerne mal erläutern.
Konami hat jetzt nach dem Abschluss des letzten Geschäftsjahres angekündigt oder verlauten lassen, dass sie mit das erfolgreichste Geschäftsjahr hatten im letzten Jahr. Unter anderem wegen Yu-Gi-Oh! Master Duel.
Alles wegen Wirt. Ne?
Ist natürlich ein Free-to-Play-Spiel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und natürlich noch ihr Pachinko,
ja. Pachinko-Automaten. Ja, die haben eben so, Health-Spas, glaube ich, sind es so. Trainings-Fitnesshallen oder sowas, da haben sie sehr viel Geld mitgemacht. Und ist ja klar.
Ne? Ist bezeichnet dafür, weil Konami halt außer diesen Sachen halt keine großen AAA-Spiele irgendwie angekündigt oder selbst entwickelt, Stand jetzt zumindest.
Ja, sie haben ja zumindest ein bisschen was mit Collections gemacht in den letzten Jahren. Castlevania Collection, Contra Collection. Wenn sowas gekommen ist wie Contra Rogue Core vor einigen Jahren, war es nicht so geil. Ne? Mhm. Aber deshalb hoffe ich, dass die zumindest einen guten Partner gefunden haben, wenn die nicht mehr die Manpower dahinter haben, solche Sachen umzusetzen. Aber mal gucken, was jetzt kommen wird. Ich hoffe, dass da ist jetzt nach diesen Leaks, wenn die jetzt schon kommen, dass hoffentlich bald konkrete Ankündigungen kommen.
Yes. Ja. Ja. Das hoffe ich auch. Und bin wie ihr beide gespannt, was da noch kommen wird. Ja. Wir sind hier durch, sehe ich gerade. Wir haben deutlich überzogen, aber ist nicht schlimm. Ist halt einfach so.
Die Spieleindustrie hat überzogen. Können wir nichts dafür.
Ja, sorry. Es ist quasi so das Vorgeplänkel auf das, was noch kommen wird. Im Juni wird's noch krasser. Wir haben keine so großen Ansturm, was so die Konferenzen angeht. Wir wissen, dass Bethesda was macht. Wir wissen nicht, was Sony machen wird. Ob die dieses Jahr wirklich dabei sind oder eben nicht.
Kommt in Direct letzten Jahre. Von Nintendo?
Nintendo hat auch noch gar nichts angekündigt. Jeff Keighley wird irgendwas machen, da werden wir wahrscheinlich das ein oder andere Spiel sehen. Aber bis dahin, I don't know, bleibt gespannt, guckt regelmäßig den Game Talk, denn spätestens hier werden wir nochmal alle News für euch aufdröseln. Vielen, vielen Dank, liebe Esther, dass du dabei warst.
Super,
vielen,
gerne.
Vielen Dank, Gregor. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zu der Silent Hill-Geschichte denkt. Und vor allem, was mich wirklich interessieren würde, diese ganze Sony PlayStation Plus-Nummer. Bin ich der Einzige, der der komplett nicht mehr durchblickt und gefühlt ein Studium braucht, um das zu raffen? Oder bin ich einfach nur sehr dumm? Ja. Schreibt nicht in die Kommentare, ob ich dumm bin. Schreibt, ob ihr das interessant findet oder nicht.
Und nicht vergessen, ich glaube, diesen Freitag gibt's auch noch was von unserer Twitch-Unit, was man sich da nochmal angucken wollte. Also gucken, eine Rage-Quit-Challenge lese ich hier gerade für das Action-RPG Dolmen, passiert bei unserer Twitch-Unit.
Da hast du vollkommen recht. Wer wird dabei sein? Ich sag es dir, der gute Wirt, Krogi, Nils und Eddie werden das zusammen spielen. Und zwar auch noch diverse andere Zeiträume. 13 bis 15 Uhr Wirt, Krogi 15 bis 17 Uhr, Nils 19 bis 21 Uhr und Eddie 21 bis 22 Uhr. Und das.
Danach muss Eddie schlafen.
Aber hoffentlich bald. Krass, okay. Doch ziemlich ausgeprägt, die ganze Nummer. Schaltet da auf jeden Fall ein, guckt vorbei und seid auch wieder das nächste Mal mit dabei, wenn es wieder heißt, der Game Talk ist für euch da. Jetzt macht der Game Talk ein kleines Nickerchen. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.